Alper.
Ja.
Hallo.
Hallo Xenia.
Ich freue mich. Heute ist die 350. Podcast-Folge.
350.
Das ist unfassbar. Ja. Also wie viele Sachen in deinem Leben hast du 350 Mal gemacht?
Zähne putzen.
Zähne putzen, duschen, das stimmt. Es ist aber alles nicht so glamourös wie
Socken
Podcasten.
Wechseln.
Socken wechseln?
Ja.
Echt so oft?
Ja.
Also bei mir nicht auf jeden Fall.
Ja.
Es gibt auch immer so Sachen, die man, so wenn man im Urlaub fährt zum Beispiel, dann nimmt man ja auch immer so ein paar Socken mehr mit, ein bisschen
stimmt.
Unterwäsche zu viel mit.
Das ist ja, die Regel ist ja, du nimmst immer, wenn du zum Beispiel 7 Tage verreist, nimmst du für jeden Tag eine Unterhose mit und dann noch eine extra, falls du dich komplett einscheißt.
Ja, genau. Das kennt man. Das ist wirklich eine universelle Regel. Genauso lustig wie unser Geplänkel, wie am Anfang wird jetzt diese Podcast-Folge.
Ja. Es geht um witzige Filme.
Es geht um witzige Filme, also bleib dran.
Bin sehr gespannt.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Ich find's lustig, wenn wir im ganzen Podcast nur so richtig schlimme so Flachwitze machen.
Ja.
Und dann irgendwann sagt ja vielleicht irgendwer, dass unsere Podcast-Folge deren lustigstes Videoerlebnis war.
Ey, das kann sein.
Audiovisuelle Erlebnis. Wir reden aber trotzdem heute über unsere lustigsten Filme der letzten Jahre.
Mhm.
Anlässlich zu The Naked Gun, also die nackte Kanone. Das Sequel, ist es eigentlich ein Sequel oder ein Remake zu Die nackte Kanone aus den 80ern?
Also streng genommen ist es, diese Begrifflichkeiten immer,
das
was
ist
genau Reboot
ne?
ist. Und es gibt Leute, die machen daraus eine Wissenschaft. Es ist im Endeffekt, also Liam Neeson spielt Frank Drebins Sohn.
Okay.
Aber ist älter, also Liam Neeson ist, glaube ich, 73 oder sowas. Und ist viel älter als Leslie Nielsen, als er damals Nackte Kanone gespielt hat jetzt.
Okay.
Also es ist sehr, sehr weird. Aber ich habe sehr viel zu erzählen zu dem Film.
Ja, ich freue mich richtig drauf, wenn du dann gleich mal erzählst.
Ja.
Wir haben aber trotzdem das mal zum Anlass genommen, um uns zu fragen, so sind Komödien wirklich tot? Oder wann haben wir das letzte Mal so richtig gelacht im Kino oder zu Hause? Dann gibt es auch noch Comic-Con-News. Und
natürlich noch Filmtipps dabei mit lustigen Filmen.
Oh ja.
Ich hab 5 oder 6 Stück mitgebracht.
Okay, perfekt. Ich freue mich drauf. Und genau, Starts der Woche. Das Sequel eines Comedy-Klassikers haben wir eben schon gespoilert. Ein interessanter Horrorfilm startet auch noch. Und eine Serie mit einem Game of Thrones-Star.
Echt?
Ja.
Sehr gespannt. Was Same wird's hier. Sein? Ja. Man hört's ja immer wieder, Komödien sind tot. Aber stimmt das überhaupt? Würdest du zustimmen? Ich meine, ich bin ja noch mal ein paar Jahre älter und ich kann mich halt schon noch dran erinnern, dass ich ins Kino gegangen bin und wirklich regelmäßig Komödien geguckt habe.
Mhm.
Und ich habe auch das Gefühl, Comedy gibt's noch zuhauf im Kino, aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie verpackt in andere Genres und in andere Filme hinein. Also das MCU zum Beispiel. Also viele Filme wie Guardians of the Galaxy oder sowas sind ja im Endeffekt Komödien, aber halt in erster Linie irgendwie eher Superheldenfilme.
Ja, ich finde, das ist eine gute Beobachtung, weil ich finde nämlich auch, dass so dieses Komödiengenre sich so richtig aufgesplittert hat. Und ich finde auch, ich habe das jetzt mal im Vorfeld auch des Podcasts so einfach mal gegoogelt, so Komödien der letzten Jahre, weil ich auch so, man muss sich auch immer daran erinnern, was man alles geschaut hat. Und ich finde auch, da kamen dann so viele eher Superheldenfilme, Actionfilme, die dann so Komödienelemente hatten. Ich finde schon, dass das auf meine Wahrnehmung zutrifft, also diesen Satz, Komödien sind tot.
Ja.
Weil ich mich noch daran erinnere, dass so zu dieser Hangover-Zeit, dass das eher so Kult war, auch so große Filme als reine Komödien zum Beispiel zu haben, die dann auch viele Leute in die Kinoseele gezogen haben. Und außerhalb so von Barbie ist bei mir jetzt nicht in der Wahrnehmung so gewesen, ja, das war die große Komödie des Jahres zum Beispiel. Und ich finde, das hat sich eher auf Serien verlagert.
Mhm.
Wo man da auch sagen muss, da ist dann in den letzten paar Jahren bei den Emmys irgendwie so The Bear als Comedy-Serie prämiert worden. Wo man sich auch so denkt, was war daran lustig?
Das ist immer so bei den Emmys extrem schwer einzuteilen in diese 2 Kategorien, Drama und Komödie.
Definitiv, aber ich finde, irgendwie Ich habe das Gefühl, dass so diese Leichtigkeit oft so verloren gegangen ist und dass vielleicht der Zeitgeist, okay, jetzt komme ich hier, ne, ich bin hier im Podcast von Zeitgeschehen, dass man vielleicht überlegen könnte, ob wir überhaupt noch so lachen wollen, so unbedarft, oder ob man dann nicht eher sagt, der Trend geht so in Richtung, weiß ich nicht, dann immer so noch eine andere so Layer zu haben, irgendwie so eine Metaebene oder dann irgendwie zu sagen, wir wollen auch irgendwie Gesellschaftskritik mit reinbringen und dann ist es nicht mehr so Komödie wie Naked Gun, können sie heute noch gemacht werden?
Ja. Ist eine gute Frage. Würde ich zustimmen, Frau Rückert. die Sache ist auch so ein bisschen der Mid-Budget-Film. Wir sprechen ja immer darüber, dass die Filme zwischen 10 und 40, 50 Millionen, dass die halt irgendwie so komplett verschwinden. Und gerade da war die klassische Komödie ja gerne auch mal heimisch. Mal gucken, ob nur das Manitou nicht jetzt komplett das Ruder rumreißt.
Ja, stimmt. Im deutschen Markt wird das wahrscheinlich abgehen. Das ist jetzt meine Prophezeiung.
Ja.
Das ist halt auch so das Ding, ne? Weil ich glaube, gerade so ältere deutsche Komödien, ich weiß noch, früher habe ich immer mit meinem Papa im Fernsehen Der Wichser geguckt.
Oh ja.
Das war auch so diese,
ne? Mit Bastian Pastewka.
Und ich fand das damals so witzig.
Ist sau witzig.
Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt heute noch witzig finden würde.
Ich wette. Also, nicht jeden Gag wahrscheinlich. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich finde immer noch, dass die zum Totlachen sind. Also auch wenn ich heutzutage immer noch diese Komödien von damals gucke, sowas wie Anchorman oder Nackte Kanone mit Leslie Nielsen. Ich persönlich bin immer noch Riesenfan von diesen Komödien und finde die teilweise immer noch sehr, sehr, sehr witzig.
Hat das für dich auch so einen Rewatch-Faktor? Also, dass du dann auch immer noch über dieselben Gags so ein bisschen lachst?
Also, ich glaube, Anchorman das ist schon wieder ein paar Jahre her, einige Jahre, dass ich Anchorman gesehen habe, aber das war früher so mein Comfort-Movie. Also, den habe ich 10, 12 Mal oder so gesehen, weil ich den immer wieder geguckt habe. Ich habe den immer wieder mit Freunden geguckt oder wenn man irgendwie irgendwo versagt ist oder irgendwie zu Hause keine Energie mehr hat oder sowas, habe ich halt Anchorman angemacht, weil ich halt den teilweise blind mitsprechen konnte. Und ich habe manchmal schon das Gefühl, dass so ein bisschen diese Albernheit verloren gegangen ist.
Ja.
Und gerade bei Nackte Kanone so ein paar Gags zu machen, also so einen unfassbar albernen Gag, aber dann im Produktionsgrad komplett riesig aufzufahren. Ich will aus dem neuen Naked Gun, über den werde ich gleich noch sprechen. Ich möchte ein kleines Detail sagen. Keine Sorge, das ist kein Spoiler, den Film kann man eh nicht spoilern. Es ist ein Gag, der aber so sinnbildlich dafür steht, den ich dann so grandios im Kino fand. Da ging es darum, dass ein Auto irgendwie geflippt ist und da ist halt eine Leiche drin. Ne? Und das ist halt ein Tatort und da wird ermittelt. Und dann sind die mit den Ermittlungen da fertig mit der Spurensicherung und dann soll das Auto halt irgendwie weggezogen werden. Mhm. Und es kommt halt wortwörtlich so ein riesiger Greifarm, wie in so einem, wie heißen diese Maschinen, diese Automaten,
so,
an denen man spielt.
Oh Gott, ja, keine Ahnung, die so auf so Kürbissen.
Genau.
Ja.
Und dann kommt noch diese Pachinko-Maschine, nee, das heißt anders, egal. Auf jeden Fall, dann kommt noch so ein, dann kommt noch die so Kürbismusik dazu und dann ist da so der Kranführer, der versucht halt dieses Auto zu heben mit der Leiche
drin. Oh Gott, okay.
Und hebt es hoch und dieser so alberne, dämliche Gag wurde so groß aufgefahren und es wird richtig geil umgesetzt. Und das vermisse ich so ein bisschen.
Verstehe ich. Also das ist auch, ich habe nämlich jetzt auch hier in Vorbereitung die Nackte Kanone, den alten 80er-Film, das erste Mal gesehen. Und ich finde, was mir aufgefallen ist, ist, dass da so starke visuelle Gags drin sind, die wirklich ad absurdum geführt werden. Also das ist ja so ein bisschen das Rezept. Also ich weiß jetzt nicht, auch für mich als außenstehende Person.
Das Ganzkörperkondom.
Das Ganzkörperkondom, genau. Das ist ein gutes Beispiel, was ich auch gar nicht mehr sehe und was vielleicht ja auch so ein bisschen so ein infantilerer Humor ist. Also ohne das jetzt abwertend zu meinen, sondern es ist einfach, ne, so ein bisschen funktioniert für glaube ich, eine große Menge an Menschen einfach, weil es so irrsinnig ist und vielleicht dann aber auch albern sein kann. Also ich weiß nicht, das ist halt auch Geschmackssache. Generell Humor ist ja so eine krasse Geschmackssache. Also ich finde auch, ich habe schon über Witze gelacht, wo, glaube ich, Freundinnen von mir wirklich nur die Augen verdrehen würden.
Ja, klar.
Und deswegen, das ist, glaube ich, schon eine spannende Analyse. Aber generell, das interessiert mich voll, wie ist das denn bei dir? Hast du so Personen, die du immer witzig findest? Also zum Beispiel Will Ferrell oder sowas.
Ja.
Oder Andy Sandberg oder sowas.
Ja.
Also hast du so Personen, wo du sagst, egal was ich mir von denen anschaue, ich lache?
Bei Andy Sandberg war es so tatsächlich, dass ich irgendwann mal genervt war von ihm und dann kam Brooklyn Nine-Nine, da hat er wieder mein Herz komplett erobert. Weil ich Brooklyn Nine-Nine zum Beispiel, da sind wir wieder im Serienbereich, ich finde Brooklyn Nine-Nine einfach wahnsinnig witzig.
Ja, ich auch.
Auch da so komplette snackable Comfort-Serie, die halt wirklich immer geht. Ich muss sagen, Will Ferrell wäre tatsächlich bei mir, also der ist schon, ich weiß nicht, was diesen Mann so auszeichnet. Also er hat einfach dieses gewisse Etwas. Und ich habe tatsächlich wirklich viele Szenen in seinen Filmen, von denen ich überzeugt bin, dass sie nicht witzig wären, wenn sie jemand anders spielen würde, die bei ihm aber zum Totlachen sind. Genauso Leslie Nielsen. Ich bin einfach sehr großer Leslie Nielsen-Fan. Und vor allem, also wenn man auch die Interviews von dem guckt, der hatte eine, soweit ich weiß, hat er die sich sogar bauen lassen. Und das ist ein Unikat. Der hatte so eine Furzmaschine, die er in der Hand hielt. Mhm. Und er musste dann nur einmal draufdrücken, dann war es ein echt realistisch klingender Furz. Mhm. Und er hat dieses Ding halt zu Presseinterviews und sowas mitgenommen. Und okay. hat dann halt da gesessen und du interviewst Leslie Nielsen. Und dann benutzt er seine Furzmaschine und fragt dich halt so, was das soll. Warum du. Das ist so. Okay. Also ich persönlich liebe das einfach. Ja. Also, das ist halt das Besondere bei Leslie Nielsen ist auch, er war ja ein ernstzunehmender Schauspieler. Und wenn man zum Beispiel den 50er Sci-Fi-Film, wie heißt er auf Deutsch, Alarm im Weltall heißt er, glaube ich, und der klingt albern, ist aber ein total ernster Science-Fiction-Film, der wirklich gut ist, der wirklich, wirklich, das ist ein starker Film, den ich auch immer noch empfehle. Und Leslie Nielsen spielt darin eine ernste Rolle und ist dann erst über die Filme Airplane und so weiter zur Comedy gekommen. Und er ist halt so bierernst in allem, was er tut. So der Serious Man. Und das, finde ich, ist so witzig bei ihm.
Weil ja, er hat so diesen Bruch, ne? Genau. Weil er hat diese Lines oder sowas, also so ne, diese Zeilen, die er dann aufsagt, die dann auch trotzdem so sarkastisch sind oder so trocken. Und dann kommt er so in diese albernen Situationen. Ja. Also das ist voll. Also das sehe ich auch, dass man das auf jeden Fall lieben kann. Guckst du denn auch so so Comedy-Specials, also so.
Ja, also okay. da gibt's definitiv so ein paar Comedians, die ich persönlich sehr witzig finde. Im aktuellen Zeitgeschehen.
Ja.
Wie Troy Bond, finde ich tatsächlich.
Okay, kenne ich gar nicht, glaube ich.
Kennst du nicht? Matt Rife.
Ja, Matt Rife kenne ich.
Finde ich witzig. Ich mag Awkwafina irgendwie, die glaube ich auch gerne mal sehr. Genauso hier Ayo Edebiri, finde ich auch sehr sympathisch und sehr witzig.
Das stimmt.
Genauso, wenn wir gerade bei aktuellen Serien sind, ich bin auch Fan von, ich bin zwar jetzt gerade nicht aktuell, aber die Serie Abbott Elementary.
Mhm.
Das ist ja über eine Grundschule in den USA und eine Lehrerin, die viel zu, also sie spielt so eine Lehrerin, die noch extrem motiviert ist, sehr ein Stück weit naiv, wenn man negativ ist, aber auch sehr extrem lieb, wenn man positiv gestimmt ist. Und die Serie hat einfach extrem viel Gefühl, gleichzeitig aber ein paar sehr gute Gags und sieht auch toll aus und ist einfach extrem gut geschrieben. Und deswegen Abbott Elementary kann ich wirklich sehr empfehlen. Mhm. Vor allem, also ich habe die ersten zwei Staffeln erst gesehen.
Okay.
Aber die fand ich sehr gut. Wie ist es denn bei dir?
Hast du mal Derry Girls geguckt?
Nee, noch nicht.
Okay, weil die kann ich dir dann auch empfehlen. Also, es ist eine der lustigsten Serien, finde ich, irgendwie der letzten Jahre. Vor allem so mit diesem, so sehr auch so lokalem Humor. Und das spielt ja auch an so einer katholischen Schule. Und da geht es halt um so eine Gruppe an so irischen Schulmädchen.
Mhm.
Und Nicola Coughlan, die ja jetzt auch bei Bridgerton mitspielt, die kommt, also das war so ihre
Breakout.
Ja, Breakout-Role.
Ja.
Und ich finde, das merkt man immer, dass es wäre jetzt auch zum Beispiel ein Film, den ich auch sehr lustig fand, das aber nicht unbedingt eine Komödie ist, ist so Kneecap. Also ich finde, dass oft das auch funktioniert, wenn man irgendwie Leute vor die Kamera setzt, die einfach per se lustig sind, die so Situationskomik einfach beherrschen.
Ja.
Und ich höre, also ich gucke gerne lustige Serien und auch halt zum Beispiel Sitcoms, also Modern Family, Brooklyn Nine-Nine. Aber ich habe echt auch Probleme gehabt mit dieser Liste, also mit diesem Zusammenstellen von wirklich so lustigen Filmen, wo ich sagen würde, Leute, wenn ihr den schaut, danach habt ihr gute Laune. Ich merke voll, dass ich mir immer Sachen reinziehe, wo ich eher weine.
Ja.
Das ist vielleicht auch ein Problem.
Aber würdest du denn
Gesundheit.
Ich habe ja das Gefühl, dass die Major Studios immer mehr auf so die ganz großen Eventfilme und Blockbuster und so setzen und auch eher die Comedy da einbauen. Ich finde auch noch mal so ein Thema ist, dass die Filmwelt einfach internationaler wird und Hollywood zum Beispiel früher auch Märkte wie China und so weiter nie mit einbedacht hat und mittlerweile sich das komplett verändert hat und dass Humor ja manchmal auch nicht immer sich so leicht überträgt, gerade wenn er politisch ist, gerade wenn er satirisch ist.
Oder auch zeitlich, zeitlichen Kontext hat, also bei Gilmore Girls oder sowas gibt es so viele Gags, die einfach in den 90ern oder Anfang der 2000er spielen, wo ich dann nur so lachen kann, aber denke, eigentlich weiß ich nicht, worum es gerade geht.
Ja, und ich habe halt das Gefühl, dass das auf jeden Fall viel auch gemacht hat mit der Comedy-Welt. Und würdest du selber denn sagen, dass so gerade, wenn man sich die Komödien anguckt, dass allgemein so die Comedy-Welt ein bisschen weniger edgy geworden ist?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, da kann man auch jetzt anecken. Also vielleicht ecke ich jetzt an, was ich sage, aber ich finde, das wäre so meine Einschätzung, dass natürlich auch Humor sich gewandelt hat, weil man früher auch natürlich auch mal nach unten getreten hat. Mhm, also gerade so, wenn man so sich in die 80er und 90er Jahre anguckt, wo dann auch Repräsentation noch nicht so ein großes Ding war. Also die Leute, die lustig waren, waren ja meistens irgendwie alte weiße Männer. Also es ist auch mal so ein plakativer Satz. Aber ich finde, das ist ja schon so teilweise, dass gerade so diese großen Comedy-Größen, dass da einfach wenig Platz war, zum Beispiel auch für Frauen und auch POCs und so. Deswegen ist das nur normal, dass sich Humor verändert und dass man auch überlegt, was ist vielleicht, also wo können auch viele Leute drüber lachen und was ist dann nicht vielleicht auf Kosten irgendwie von Minderheiten. Und deswegen finde ich das eigentlich auch eine gute Entwicklung, dass hört man auch immer wieder, dass Humor wenig, also so jetzt sein Edge verloren hat. Das würde ich aber eigentlich nicht sagen, sondern das ist vielleicht vielen, also manchen, eine Gruppe an Menschen vielleicht nicht mehr so drüber lachen kann oder dass einfach so Humor sich irgendwie mehr auch an so kleinere so Öffentlichkeiten richtet und dass es dann, dass man sich eher mehr aussuchen kann. Ich finde jetzt Ayo Edebiri lustig, ich finde jetzt irgendwie Will Ferrell lustig und dass es nicht mehr so diese fünf Leute gibt, die dann Säle füllen. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Ja. Und niemand findet Mario Barth lustig. Nein, aber, ja, genau. Nein, aber also ich glaube halt wirklich, dass es teilweise auch eine natürliche Entwicklung ist und dass Humor einfach sehr, sehr unterschiedlich ist, weil genauso, ich glaube, heute lachen viele über ganz andere Dinge als noch von vor 20 Jahren und noch vor 40 Jahren, noch vor 60 Jahren, noch vor 80 Jahren. Und ich glaube, dass dieses Argument heute, darf man über nichts mehr lachen oder sowas, dass auch das ein Argument ist, das auch schon vor Jahrzehnten immer wieder gebracht wurde. Mhm. Und dass sich halt Humor in der breiten Öffentlichkeit halt einfach auch wandelt. Ich finde, es macht immer einen riesen Unterschied aus. Also ich versuche mich immer hineinzufühlen in den Film, so mit welcher Intention passiert gerade dieser Gag? Also ist das wirklich ein Gag, der lustig sein soll, der irgendwie versucht, den Raum zu erheitern? Ist das positiv gestimmt oder ist das hier wirklich auf Kosten irgendwie von Leuten, während der Gag auch einfach nicht gut ist? Wobei ich auch da finde, also je besser ein Gag ist, je witziger und cleverer ein Gag ist, desto mehr darf sich der Gag quasi erlauben. Mhm. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich finde, Humor ist auch immer so ein Ding des Fingerspitzengefühls. Und ich finde es auch so spannend. Ich habe hab das, glaube ich, im Podcast jetzt schon zweimal erzählt oder so. Aber ich habe ja vor einiger Zeit im Kino der Goldrausch gesehen von Charlie Chaplin zum 100-jährigen Jubiläum des Films. Und das ist halt ein Film, also ich habe viele Komödien auch in der Zeit gesehen, die ich so gar nicht mehr witzig finde. Also die auch einfach dann irgendwie nicht mehr witzig sind, weil auch damals über ganz andere Dinge gelacht wurde als irgendwie heute. Goldrausch aber zum Beispiel war ein Beispiel, bei dem ich wirklich teilweise mich kaputt gelacht habe, weil die visuelle Comedy einfach immer noch so gut funktioniert und dieser Film so toll gemacht ist. Also ich glaube, es ist auch immer eine Frage des Wie und so ganz ich glaube wirklich, ich gehe fast sogar so weit zu sagen, dass man so jeden Gag quasi individuell sich angucken muss.
Genau, also man muss sich jeden Gag individuell angucken. Aber ich glaube, so eine Tendenz zu sagen, das kann man ja schon, also wenn man irgendwie so zurückblickt in die Filmgeschichte. Ich finde, es ist ja auch was krass Subjektives. Also ich glaube, auch jede Person würde dann zum Beispiel sagen, der Gag ist für mich eine Grenzüberschreitung oder der Gag landet bei mir einfach nicht. Und ich finde, wenn man jetzt ja, es gibt ja auch eine wissenschaftliche Herangehensweise an Comedy und da geht es ja auch viel um Timing, um Pointe und auch wie Gags gebaut sind. Und ich würde dir auch zustimmen, dass wenn ich merke, da ist so Fingerspitzengefühl und auch so eine smarte Art und Weise, so einen Gag rüberzubringen und wie das, man das auch so von der Intonation her tätigt, dann gewinnt mich das auch immer auf so einer Ebene. Ich finde aber auch trotzdem, man kann sich, glaube ich, über jeden Witz irgendwie streiten. Ja. Aber deswegen sagen wir jetzt ja hier mal, was wir lustig finden.
Ja, wenn gerne.
Wir mal reinstarten in unser Ranking.
Voll. Was ist denn so, kannst du dich an das letzte Mal erinnern im Kino oder so, dass du dich wirklich kaputt gelacht hast?
Nee.
Nein?
Also ich muss sagen, kaputt gelacht lache ich, also ich lache, glaube ich, nur so krass bei wirklich Serien. Also ich finde, eine der lustigsten Serien bis heute ist New Girl für mich.
Ja. Das nicht so alle Staffeln, aber ich würde zustimmen.
Nicht alle Staffeln, aber da gibt es irgendwie so ein paar Szenen, wo ich immer noch am Boden liegen würde vor Lachen. Ja. Oder ich weiß gar nicht mehr, wo das mir letztens passiert ist. Das war, glaube ich, auch bei einer Serie, wo ich wirklich laut lachen musste. Ich glaube, wahrscheinlich irgendwie bei Adults oder sowas. Die habe ich auch schon mehrfach empfohlen hier auf dem Kanal. Wie ist es bei dir?
Wann war das? Vorgestern.
Ach ja. Sorry, das war jetzt sehr naheliegend.
Ja, davor, dazu kommen wir gleich zum Naked Gun, dem Remake.
Ja.
Aber nicht Remake. Aber ich tatsächlich, wenn du mich jetzt am Montag gefragt hättest, hätte ich überlegen müssen.
Ja.
Weil klar, so ein Schmunzeln oder auch mal ein Lachen, aber wirklich kaputt gelacht. Also ich werde niemals vergessen, Die Kinovorführung, die ist jetzt wirklich sehr lange her, als Borat damals rauskam. Mhm. Also da lag, ich habe wirklich selten erlebt, dass ein Kino dermaßen am Boden lag vor Lachen. Also wirklich, da lagen Leute wirklich, also die saßen teilweise nicht mal mehr in ihren Kinositzen. Das war irre. Dieses gesamte Erlebnis, das war ein Fiebertraum. Das ist wirklich ein Kinoerlebnis, das ich so nicht vergessen werde.
Vielleicht hat auch irgendwie so Shrooms reingemischt. Oder so.
Das kann sein. Ey, das würde mich nicht überraschen. Ja. Ich kann mich auch daran erinnern, als Jugendlicher war ich mal mit meinem Vater in Scary Movie 2. Und auch da, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Situation sich ergeben hat. Also der Ansturm aufs Kino war irre, war riesig. Und ich glaube, wir waren einfach relativ spät dran oder so. Und wir haben Tickets bekommen, obwohl der Saal überbucht war. Wir mussten halt nur unser Okay dafür geben, dass wir auf der Treppe sitzen. Und wir saßen im Kino auf der Treppe. Ich wette, das war fluchtwegmäßig und so weiter sicherlich nicht koscher.
Okay.
Aber ja, das sind so Momente im Kino, die ich auf jeden Fall nicht vergessen werde, weil die einfach so witzig waren. Mhm. Ich kann mich auch mal dran erinnern, dass wir in, ich glaube, es war The Dark Knight Rises oder sowas, da war im Kino irgendwie die Klimaanlage oder so kaputt. Und es war eine Temperatur da drin, die ich auch die irre war. Mhm. Und ein Kumpel, wir saßen in der letzten Reihe. Und ich glaube, der Kumpel hat wirklich, also wir saßen da im Unterhemd, weil es so warm war, haben uns komplett entblößt. Ja.
Warte, aber ist das jetzt eine lustige Geschichte, oder?
Ich habe das lustig abgespeichert in meinem Kopf. Okay, ich sag's offen. Also nein, der Kumpel hatte auf jeden Fall mal oberkörperfrei dann da. Wir saßen so hinten in der Ecke, okay. Uns hat niemand gesehen, wir haben niemanden gestört, wir waren nicht laut, ne? Okay. Weil ich bin ja auch immer für Kinoetikette, aber es war einfach, also der gesamte Saal hat geschwitzt am ganzen Körper.
Oh nein.
Es war irgendwie sau heiß draußen.
Ja, okay. Aber das kann manchmal auch dazu führen, dass man ja so mega so Lachflash kriegt. Ja. Also wenn einfach es heiß und stickig ist.
Ja.
Ich weiß noch irgendwie bei so ein paar Folgenbesprechungen hier vor zwei Jahren, da Jonas hat die schlechtesten Gags gemacht und ich war so, ah,
ja, ein Comedy-Genie, Jonas.
Ja. Genau, wäre jetzt hier. Ich würde mir gerne wünschen, dass Jonas seine Picks auch nachträgt, weil, ja, worüber der lacht, du.
Spaß. Ja,
ja.
Der lacht dann über Dinge, die überhaupt nicht witzig sind. Hattest du mal so einen Lacher im Kino, der überhaupt nicht als Lacher geplant war?
Ja, nee, ach so, nicht von mir, aber ich finde, oh mein Gott, das passiert mir so oft. Das war, oh Gott, ich glaube, das war bei The Green Book. Das war wirklich kriminell. Ich hätte fast die Handschellen rausgeholt. Da war wirklich, es war irgendwas, was überhaupt nicht lustig war. Ich glaube, es ging sogar um so Rassismus und so irgendwie Antisemitismus. Es war irgendeine Zeile im Dialog, wo eine Frau vor mir sich weggeschmissen hat, wo man sagte, dass es war jetzt wirklich sehr entlarvend. Das war überhaupt gar nicht vom Film so intendiert, dass das lustig sein sollte.
Ja.
Und
das Mahershala Ali sagt so, ich hasse Rassismus.
Ja, genau, so ungefähr. Oder auch bei Roter Himmel. Das war auch so eine ganz schlimme Kinovorstellung. Da haben Leute wirklich gelacht, als irgendwie so ein Haus abgebrannt ist. Mhm. Und ich habe mich gerade gefragt, okay, manchmal spinnt ja mein Gehirn dann auch so weiter und denkt mir so, gab es da jetzt irgendeinen Vorfall, weswegen sie lachen? Oder ist das jetzt wirklich der Film?
Ja.
Ist irgendwas umgestoßen? Hat irgendwer so gepupst? Und ist deswegen, also ne, Furzgags sind ja auch immer sehr beliebt.
Ja.
Keine Ahnung, aber hast du das schon mal gehabt?
Ich erinnere mich an zweimal an mich selbst.
Okay.
Einmal in Green Book, nein.
Du warst das.
Ich war das.
Von hinten sahst du aus wie eine alte Frau.
In Clash of Titans, dem Remake, ich weiß nicht mehr warum, ich fand das Schauspiel von einer Figur so absolut nicht gut, dass ich dann so, irgendwie darüber bei einer Line lachen musste, die eigentlich total ernst gemeint war. Und ich war so der Einzige im Kino, der so irgendwie so gelacht hat.
Kal-El, no!
Ja. So ähnlich. Und das ist mir so richtig rausgerutscht. War mir so ein bisschen unangenehm, aber
finde ich aber auch sehr relatable.
Genauso in dem Film The Guard, der ist super unbekannt. Der ist mit Brendan Gleeson, der ist von 2010 oder sowas irgendwie so. Den fand ich sehr, sehr gut. Und da gab es eine Figur, das war so ein Henchman, so ein Handlanger von so einem, und der wirkt halt, gerade wenn er auftritt, wie so ein richtiges Klischee von so einem Hau drauf so ein Tölpel, so wirkt der, ne? Mhm.
Und fängt dann, tolles Wort.
Ja, und fängt dann aber mittendrin irgendwann in der Handlung an, so zutiefst philosophische Monologe zu führen. und spricht halt auch über Immanuel Kant und Nietzsche und weiß ich nicht alles.
Ja, das ist funny.
Und ich war irgendwie der Einzige im Kinosaal, der das lustig fand. Ich habe so die ganze Zeit so gelacht und gekichert. Und irgendwie so, warum bin ich der Einzige, der das lustig fand?
Aber das wirkt auch ein bisschen intendiert. Also ich finde,
ja, ja, natürlich.
Also, ja, okay, krass. Ja, dann haben einfach alle Leute im Kinosaal nicht den Gag gecheckt.
Also das war auf jeden Fall ein, also mit voller Intention geschriebener Gag, dass du halt diese Klischeefigur dann, ne, in diese philosophischen Monologe stürzen lässt. Und irgendwie fand das aber, anscheinend war ich der Einzige, der das witzig fand.
Vielleicht, oh Mann, ja. Schade. Erstmal ein Führerschein für Humor.
Ich will noch eine Frage stellen.
Okay.
Gibt es eine, okay, du hast eigentlich schon beantwortet mit der Wichser, aber davon abgesehen, gibt es eine deutsche Komödie, die du abfeierst? Irgendeine, die dir einfällt?
Oh Gott, das ist wirklich richtig schwer. Ich glaube wahrscheinlich, also ne, ich habe der Wichser lange nicht mehr geguckt. Ich weiß noch, damals habe ich mich richtig weggeschmissen. Mhm. Ich bin halt nicht so mit Bulli, Herbig, bin ich nicht so aufgewachsen leider. Obwohl doch hier die sieben Zwerge. Also es war damals natürlich auch ein krasses Ding.
Ja.
Da weiß ich noch, dass, also darüber hat man einfach in der Schule geredet, darüber hat man auch gelacht. Aber
alle was ist das Präteritum von verlassen? Verlies!
Ja, immer noch gut.
Immer noch gut,
da giggle ich immer noch. bei dir, die Matthias Schweighöfer.
Der Jäger, bitte was?
Die Matthias Schweighöfer spielt da mit?
Bei mir eine deutsche Komödie, die ich wirklich, also ich bin ja tatsächlich mit der Bulli-Parade aufgewachsen.
Okay.
Ich glaube, Bulli-Parade hat auch sehr meinen Humor geprägt. Und ich finde auch bestimmte Staffeln, auch nicht alle, aber bestimmte Staffeln von Bulli-Parade, insbesondere die Outtakes, sind teilweise auch immer noch sehr witzig. Und ich, so eine Sketch-Comedy in der Form, das ist schon, also das ich glaube, das würde ich auch immer noch witzig finden. Ich glaube, mein Humor hat sich allerdings auch gewandelt.
Mhm.
Mehr von, also ich lache immer noch sehr viel über infantile Scheiße, definitiv über kindische Scheiße, immer noch gerne. Ich mag es aber auch, wenn es so ein bisschen, wenn so einem Gag mehr Platz gelassen wird.
Mhm.
Ja. Und ich sag's, also die aktuell läuft die, ich glaube, die 18. Staffel von It's Always Sunny in Philadelphia. Und auch wenn das jetzt schon so seit 4, 5 Staffeln nicht mehr das alte ist, also wirklich ganz weit davon entfernt, finde ich persönlich, gibt's immer noch wieder ein paar Folgen und ein paar Gags, die mich immer noch wirklich zum Beäumeln kriegen. Und gerade Danny DeVito ist wirklich ein so unfassbar guter Comedy-Schauspieler. Mm. Also weil er halt, also ich sag das immer wieder, ich glaube, das hat auch tatsächlich Michael Bulli-Herbig mal gesagt. Es ist eigentlich einfach ein Drama zu kreieren, jemanden zum Weinen zu bringen. So, du erschaffst eine Figur, die du dann umbringst. Also eine Figur, die man mag, die du dann einfach killst und dann sind die Menschen traurig. Jemanden zum Lachen zu bringen, ist schon deutlich schwieriger.
Definitiv.
Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass eine gute Komödie ein gutes Drama ist, das aber auch noch Witze on top hat. Also, dass das eine Komödie kann nicht gut sein, ohne zeitgleich auch ein gutes Drama zu sein.
Ja, würde ich dir zustimmen. Weil, also, es muss ja irgendeine Art von Handlung auch haben. Also, man redet jetzt nur von so Sketch-Comedy, so I Think You Should Leave-mäßig. Ich habe jetzt auch schon Friendship gesehen. Da geht es ja auch um so diesen Sketch-Humor, wo man auch sagen kann, das ist ein bisschen alberner, aber das kann man auch wertschätzen. Und dann braucht es nicht unbedingt den heftigsten Plot oder den heftigsten Handlungsstrang oder Figurenentwicklung.
Ja.
Aber ja, ich würde auch Booksmart. Muss ja auch den Film genau bewerten. Ja.
Ich fand Booksmart übrigens auch noch sehr witzig, so in den letzten Jahren.
Ja, ja, genau. Sehr gerne. Voll. Das ist schon ein Platz in meiner Liste. Da kann
oh, tatsächlich.
Gleich Booksmart. Drüber reden. Ja, genau. Hast du denn das so gestaffelt oder hast du einfach 4 Filme mitgebracht, die du lustig fandst?
Ich habe 4 Filme mitgebracht aus den letzten Jahren. Also, wir haben ja gesagt, aus den letzten 10. Nee, was haben wir gesagt? Ab 2010, ne?
Ja.
Genau, so ungefähr.
So grob.
Aus der Zeit habe ich 4 Filme mitgebracht. Dann habe ich aber noch eine Honorable Mention und einen Funniest Moment.
Okay, liebe ich. Ich habe einfach nur ganz normal 4 Filme mitgebracht, die ich auch lustig finde oder wo ich sagen kann, da habe ich eine gute Zeit mit gehabt und gelacht. Nacheinander wollen wir jede Person oder immer eine Person ein und dann.
Nee, ich würde sagen, jeder immer einen Film.
Ja, okay, gut. Gut, dann fange ich direkt mit Booksmart an, weil du hast ja schon erwähnt.
Ja.
Ist ja ein Film von Olivia Wilde. Worum geht's? Es geht um zwei Freundinnen, die nicht so die Partymäuse waren in der Schule und jetzt kurz vor ihrem Abschluss nochmal richtig Gas geben wollen und so in einer Nacht all das nachholen wollen, was sie verpasst haben. Und es ist so ein bisschen, würde ich sagen, wie Superbad, aber für so junge Frauen. Es ist so eine locker, leichte Coming-of-Age-Geschichte. Ein paar Gags sind wirklich richtig lustig.
Finde ich auch.
Und ja, nebenbei geht es natürlich auch noch um Freundschaft und um Liebe. Ich finde, es ist eine der besten so in Anführungszeichen Sexszenen der letzten Jahre mit drin, einfach weil es so extrem awkward ist und es so gut diese ersten sexuellen Erfahrungen einfängt, die man als Teenie hat.
Ja.
Ich finde auch, ich liebe auch einfach so diese Highschool-Geschichten, wo man dann ja auch in so Klischees auch reingeht, aber dann nochmal mit so einem frischen neuen Anstrich. Also ich liebe halt auch Beanie Feldstein und Caitlin Dever, die machen das richtig gut.
Die machen definitiv, die spielen super. Die haben aber auch, das hatte ich dann auch damals mit dazu gelesen, dass wohl Olivia Wilde, die hat sehr viel improvisieren lassen und sehr viel umschreiben lassen auch, je nachdem, wie sie ihre Figuren verstehen. Ich glaube, das spielt auch immer eine wichtige Rolle. Gleichzeitig auch, die haben zusammengelebt für Monate.
Krass, oder, boah, das merkt man richtig.
Das merkt man voll. Ne? Total, genau. Und das,
sowieso vielleicht gut, so Leute improvisieren zu lassen. Also wie gesagt, wenn du lustige Leute am Set hast, dann lohnt es sich auch mal, die Kamera einfach drauf zu halten.
Das macht eh Paul Feig immer wieder, so der Regisseur, der hat zum Beispiel mit Bridesmaids einen sehr lustigen Film gemacht. Oder auch, ich glaube hier, wie hieß das, Susan Spy Undercover.
Nee, Spy-Dingsbums-Titel.
Ich glaube, in Deutschland hieß der einfach nur Spy, kann das sein?
Ja.
Aber der ist auch ziemlich witzig.
Ja.
Ich meine, Paul Feig hat halt wirklich den Ghostbusters komplett in den Sand gesetzt. Aber das Absurde ist ja auch, dass seine Erfolgsformel war immer, extrem lustige Leute zu casten, die halt an und für sich schon witzig sind und die dann auch in diese Situation zu schmeißen und ein Drehbuch halt nur in seinen Grundzügen zu schreiben und dann Leute improvisieren zu lassen. Und ich finde, das geht halt in so einer klassischen Komödie, klappt das.
Mhm.
Wenn du dann aber wirklich einen Ghostbusters hast, der ja auch eine Geschichte erzählen soll, da läuft das halt dann vollkommen schief und da ist es halt genauso passiert.
Was ist denn dein erster Film?
Mein erster Film ist ich habe hier schon sehr oft über den deutschen Film Spieleabend mich ausgelassen, den ich halt abgrundtief wirklich hasse, den ich wirklich grottenschlecht finde. Es gibt aber einen amerikanischen Film, der sich auch um Spieleabende dreht, der wiederum, finde ich, vollkommen zu Unrecht untergegangen ist, nämlich Game Night mit Jason Bateman und Rachel McAdams. Die beiden spielen nämlich, oh Gott, ich krieg die Handlung nicht mehr so hundertprozentig zusammen. Es geht aber auch um eine Gruppe von Freunden, die sich regelmäßig zu Spieleabenden treffen und dem Nachbarn von Jesse Plemons gespielt, herrlich gespielt, der so ein sehr weirder Polizist ist, der eigentlich immer mitspielen möchte, aber nie darf. Und dann soll einmal der Bruder dazukommen, der der reich ist und der den Spieleabend mal auf so ein völlig neues Level bringen möchte und dann aber wirklich von Gangstern entführt wird. Und das ist halt diese klassische Comedy-Handlung und die Leute denken, aber das wäre alles noch Teil dieses Spiels von diesem Reichen.
Ja, 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 okay. Ja.
Und das ist halt, das klingt erstmal total irgendwie 0815, aber das ist so gut umgesetzt, so toll gespielt und extrem witzig. Also ich habe wirklich auch da mich im Kino regelmäßig kaputt gelacht. Und ich finde, Game Night ist wirklich ein sehr, sehr großer Filmtipp, wenn man mal wieder so eine klassische Komödie sehen möchte. Ich finde es sehr schade, dass der so untergegangen ist.
Aber ich habe das jetzt auch schon häufiger gehört. Also ein Kumpel von mir liebt auch Game Night, also ich muss den auch unbedingt mal sehen.
Ja.
Ich finde auch, das klingt zwar wie eine klassische Storyline, aber ich finde, ich sehe schon, wie das halt extrem witzige Situationen kreieren kann. Also wenn man dann einfach so denkt, oh, das ist jetzt hier alles ein Spiel und dann wird man wirklich entführt. Ah, ja. So wie wenn man so das Konzept, da gibt es doch auch mal so einen Horrorfilm so innerhalb eines Escape Rooms und dann kannst du nicht escapen. Sorry, also ich meinte das jetzt gar nicht so, dass ich das lächerlich machen will, sondern einfach, ja, ich sehe das, Leute, ich sehe das. Eine klassische Komödie, werfe ich noch hinterher, Palm Springs.
Das ist nicht dein Ernst, das ist auch mein nächster Platz.
Also, oh mein Gott.
Palm Springs, kein Scherz.
Guck mal, haben wir doch denselben Humor. Ich mag einfach auch Andy Samberg. Ich bin auch Brooklyn Nine-Fan. Da geht es ja auch um zwei Hochzeitsgäste, Niles und Sarah, die dann zusammen auf eine Hochzeit gehen und dann in so eine Art täglich grüßt das Murmeltier, Zeitschleife, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, stecken bleiben.
Ja, Zeitschleife.
Ja, genau. Und dann immer wieder dasselbe passiert und die beiden nähern sich dann an und Niles ist eher so der Typ, der versucht, das Beste draus zu machen und wie heißt sie nochmal? Christian Milioti. Genau, spielt nämlich die Frau, die dann auch so sehr erstmal sich ein bisschen sträubt dagegen und dann sich irgendwie anpassen muss. Aber ja, der Film hat unfassbar viel Herz. Also neben den extrem lustigen Momenten, das sieht man auch schon im Trailer, also könnt ihr euch auch mal gerne eine Prise von abholen. Guckt euch den mal an und dann wisst ihr Bescheid, ob ihr das feiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand bei Palm Springs gar nicht lacht.
Ja.
Der ist so
herrlich, kurzweilig, lustig, aber gleichzeitig so eine Story, die einen packt. Und obwohl er halt natürlich dasselbe, also es ist ja und täglich grüßt das Murmeltier,
ja,
aber das trotzdem irgendwie kreativ verpackt. Und es gibt auch noch einen Cameo-Auftritt, der wirklich grandios ist, den ich sehr mag. Also Palm Springs fand ich auch wirklich so in den letzten Jahren extrem witzig. Und der hat ja auch, würde ich mal sagen, so was moderne Filme angeht, schon so eine kleine Kultgemeinschaft.
Ja, ich finde, der kam gut an. Und ich finde auch, dass man das so vielleicht auch schätzt, wenn noch mal so eine klassische Rom-Com gut funktioniert.
Ja.
Also dieses Genre wird halt einfach so wurde so durchgenudelt, dass man da schon so eine Art, weißt du, so Lethargie hat, wenn man dann hört, oh, ist ja eine Rom-Com, wer weiß ja schon, was passiert. Und ich finde, das war einfach nochmal so ein frisches Konzept, obwohl es jetzt auch nichts Neues war. Ja. Aber hier merkt man halt nochmal, wie ähnlich schon bei Game Night. Mhm. Wenn das gut umgesetzt ist, kann man auch was recyceln, Leute.
Ja. Und vor allem, wenn, also da steckt ja auch, ne, selbst wenn du die ganzen Gags da rausnimmst und Andy Sambergs Art und sowas, steckt ja trotzdem diese Liebesgeschichte drin, die irgendwie dann doch einen fesselt und berührt, die nicht kitschig ist, die irgendwie süß ist, die und dann auch noch, ist er halt auch noch gut inszeniert und hat starke Bilder. Von daher, also der geht wirklich komplett fit. Und der ist auch, glaube ich, nicht lang, ne? Warte, ich habe hier den vorliegen. Ja, 1,5 Stunden.
Ja.
Genau das ist es.
Leute, den könnt ihr so weggucken und dann, weißt du, wenn man einen schlechten Tag hatte, schiebt man sich den rein und macht einfach Netflix an und dann geht's los. Okay, mein nächster Film. Da haben wir jetzt schon in den letzten paar Wochen extensiv drüber geredet.
Ich dachte, ich mache jetzt einen Gag. Mein nächster Pick ist Palm Springs. Und dann machen wir das Gespräch nochmal.
Ja, das können wir auch
machen. Was ist dein nächster Pick?
Also mein nächster Pick ist Barbie von Greta Gerwig.
Mhm.
Ein Kinoerlebnis, wo ich sehr oft lachen musste, wo ich auch fand, dass die Presseverführung auch wirklich sehr laut war, weil viele Leute gelacht haben. Ich meine, über den Film hat man so viel schon geredet.
Ja,
vor allem wir. Wir haben auch sehr viel auf dem Kanal hier schon drüber geredet. Aber ich finde auch, dass so ein paar Gags, die vergisst man immer wieder, dass die da so krass drin waren, auch so gut gelandet sind. Also ne, My Job is Just Speech, als Ken das Patriarchat entdeckt. Die Lagerfeuer-Gesangsszene. Ich finde, ich habe den Film auch, glaube ich, im Januar oder sowas noch mal geschaut und auch wieder gelacht. Und ich finde, das zeugt dann davon, dass ein Film auch wirklich gut geschrieben ist, wenn die Gags auch beim fünften Mal noch landen.
Die Tagline auf dem Poster ist auch lustig. She's everything, he's just Ken.
Ja.
Sie ist alles, er ist nur Ken.
Die Sätze sind in die Popkultur eingegangen.
Dein Hobby ist Strand.
Ja.
Einfach nur Strand. ich habe auch noch einen Film hier, das wäre mein nächster Pick. Ich fand übrigens, ich fand Barbie auch witzig. Ich
du hast auch
gebe
gelacht.
Ihn nur nicht auf dieses Podest, wie ihr es tut. Ich
ja,
finde
ja,
den
ja.
aber auch gar nicht verkehrt.
Okay.
Nur um das noch mal klarzustellen, wäre auch schon mal die Diskussion mit Lenny hier.
Ja, ja, das stimmt.
Vor nicht allzu langer Zeit.
Aber ich erinnere mich auch, dass wir alle gelacht haben.
Ja, das ist ja auch wahr.
Ja.
Ich zähle mich nicht zu den Barbie-Hatern. Auch ein Film, der exakt 1,5 Stunden lang ist, genau wie Palm Springs, ist ein Film von 2010, der also gerade so in dieser Liste ist. Aber ich wollte ihn unbedingt mit reinnehmen, weil das, finde ich, eine der besten Horrorkomödien ist, die ich persönlich je gesehen habe.
Ich glaube, ich weiß, was du sagst.
Was denn?
What We Do in the Shadows?
Oh, jetzt hast du meinen nächsten Pick genommen.
Oh nein, tut mir leid.
Nee, komm, dann reden wir über What We Do in the Shadows.
Okay, tut mir leid, aber ich dachte Horrorkomödie und ach, Vampire, okay, dann behalte du ich, weißt
dann,
schon.
Dann tausche ich jetzt.
Okay, okay.
What We Do in the Shadows ist nicht ganz, ist 1:26. Hab das hier vor mir liegen auf IMDb. Der heißt in Deutschland 5-Zimmer-Küche-Sarg.
Mhm.
Und ich finde, die Person, die das verbrochen hat, What We Do in the Shadows ist von eine Serie von Taika Waititi, den man ja mittlerweile auch kennt. Das ist hier eine Mockumentary quasi. Also die Kamera ist sehr präsent und die Figuren sprechen in die Kamera und diese WG wird vorgestellt, die halt aus Vampiren besteht. Und ich habe den Film, ich weiß noch, als er rauskam, habe ich den irgendwie so 2 oder 3 Mal hintereinander gesehen, weil ich den so grandios fand und so witzig.
Ich liebe den auch. Ich finde den auch sehr, sehr lustig. Ja. Die Werwölfe einfach immer noch.
Ja.
stark. Ich finde sogar die Serie ein bisschen besser als den Film. Ich weiß nicht, ob sie da ähnlich geht. Einfach
ich habe die Serie noch nicht gesehen.
Ah, oh mein Gott, ich kann dir die so empfehlen. Ja. Also da gibt es ja auch so Konzepte wie so Energy-Vampire, also Energievampire, die so einfach sozial dich so aussaugen und nicht wirklich Vampire sind. Also das sind einfach so innovative Ideen. Ja. Deswegen richtig stark.
Ja, und was ich auch liebe an What We Do in the Shadows, du hast so diese sehr, ich meine, darum geht es ja auch gerade bei Comedian, so extreme, also Figuren und ihre Charaktereigenschaften so ins Extreme zu ziehen. Und du hast halt sehr schrullige Vampire. Und dann ist aber eine der Hauptfiguren Stu.
Ja.
Warst du? Stu, ja, Stu. Ist, ich glaub schon. Was ist er nochmal? Ja. Programmierer, Informatiker oder sowas?
Ja, ja, ja.
Und einfach so der 0850ste Durchschnittstyp, den man sich nur vorstellen kann. Und ja, das ist irgendwie einfach witzig. Und ich finde What We Do in the Shadows wirklich zum Totlachen. Ich finde es ein bisschen schade. Ich habe früher, bevor ich auch diesen Job hatte und regelmäßig auch jetzt sehr viele unterschiedliche Filme gucke, früher habe ich öfter so, wenn ich mal so einen Film richtig abgefeiert habe, habe ich den auch mal dann noch mal geguckt und noch mal geguckt. Aktuell mache ich das so, in den letzten Jahren habe ich das leider sehr verloren. Das mache ich irgendwie nur noch sehr selten.
Ich mache das nur, wenn ich dann noch mal den Film mit anderen Leuten schauen will, weil ich liebe das auch, dieses Konzept, ah, jetzt kannst du noch mal den Film in so sehen, das erste Mal, und ich lebe dann noch mal durch dich in dem Moment. Das mache ich sehr gerne. Aber ja, sehe ich, dass das, man kommt nicht dazu, weil man hat ja sowieso die To-Do-Liste und die Watchlist wird immer länger.
Ja, das ist auch wahr. Vielleicht hat das auch gar nicht so viel mit dem Job zu tun. Vielleicht ist es auch einfach eine ganz normale Entwicklung. Weil ich will auch irgendwie, je mehr Filme ich gucke, man will dann auch mehr gucken. Und ja.
Ich finde auch, man kriegt ja auch oft Empfehlungen, weil man einfach, also ich glaube schon, dass es auch in unserem Job liegt. Also man hat einfach mit vielen Menschen zu tun, die einem Filme empfehlen.
Das stimmt.
Und die einfach sagen, ah, du hast noch nicht gesehen, guck das auf jeden Fall.
Ja.
Ja, so war das auch bei meinem letzten lustigen Film. Ich finde es sowieso ein bisschen komisch, über lustige Filme zu reden, irgendwie, weil man hat das Gefühl, man muss sich immer so rechtfertigen, dass man die lustig findet. Aber meine letzte Empfehlung heißt Shiva Baby. Und das ist ein Film von Emma Seligman. Die hat auch unter anderem Bottoms gemacht. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst.
Ich kenne Bottoms, aber ich habe Shiva Baby habe ich nicht gesehen.
Okay, aber ich kann den dir auch empfehlen. Es geht um eine junge Frau, die auf eine jüdische Beerdigung geht und dort eine Begegnung mit ihrem Sugar Daddy hat und ihrer Ex-Freundin. Und es ist auch ein sehr außergewöhnliches Setting, würde ich sagen, weil es ist eigentlich eine sehr traurige Veranstaltung, aber dieser Film schafft das mit sehr viel Humor und auch, also Rachel Zennert spielt die Hauptrolle und ich finde, für mich ist sie einfach eine der lustigsten Personen auch gerade am Hollywood-Himmel. Und wir fiebern und lachen einfach mit ihr den ganzen Film durch mit. Und ich finde, das ist so dieser Fleabag, dieses Fleabag-Gefühl, einfach weil man merkt, dass sie ein sehr chaotisches Leben führt und es bei ihr so drunter und drüber geht, aber es ist trotzdem die ganze Zeit nachvollziehbar und sie ist extrem sympathisch und auf dieser Beerdigung sind dann auch so passieren die komischsten Dinge und das sind so die wildesten Leute und man kennt das von seinen eigenen Familienfeiern, der skurrile Onkel, der so ein bisschen dich komisch anguckt und ja, und das, der Film macht das halt mit so einer sarkastischen Note, dass man auch sehr ernste Situationen auf die leichte Schulter nehmen kann. Und ich finde, das ist so voll das Erfolgsrezept von Shiva Baby. Und deswegen würde ich den Film auch jedem empfehlen.
Guck ich den euch an. Gar nicht gesehen und ich muss sogar sagen, ich glaube, ich kannte den nicht mal.
Ja, okay.
Ich habe zum ersten Mal diesen Filmtitel gehört.
Oha, also ich finde, in meinem Freundeskreis hat er auf jeden Fall auch eine, wird er heilig gesprochen als einer der lustigsten Filme der letzten Jahre. Also es ist hohes Lob von mir, aber ja.
Dann werde ich den auf jeden Fall mitnehmen und mir auch noch reintun. Nee, wie hast du es eben gesagt? Reinschieben?
Reinschieben.
Ja, ich hab der Film, den ich eben benennen wollte, eine andere Horrorkomödie, aber ja, es ist auffällig, dass ich hier zwei Horrorkomödien drin habe, merke ich gerade, ist Tucker and Dale vs. Evil. Hast du den mal gesehen?
Nee, leider nicht.
Ich finde den wirklich grandios. Also es geht um Tucker und Dale. Das sind so zwei Hillbillies. Und das sind wirklich so Klischee-Hillbillies, die eigentlich nur ihre verfallende Hütte renovieren wollen, bis dann eine Gruppe von Teenagern da zu ihnen in den Wald kommt. Und die beiden sind so die freundlichsten Menschen, die man sich vorstellen kann, Tucker und Dale. Genau, und die Teenager aber halten sie halt sofort für Serienmörder. Und dann ergeben sich halt ne, comedy-mäßig wirklich Situationen, in denen es so wirkt, als es wird halt dieses Teenie-Slasher-Horror-Klischee wird halt einmal so komplett auf den Kopf gestellt und die Frage gestellt, was wäre, wenn so die klassischen Hillbilly-Serienmörder in so einem Slasher, wenn die eigentlich im Prinzip so die liebsten Menschen auf der Welt wären, dass eigentlich wirklich alles nur Unfälle sind.
Ja.
Und
das ist auch eine gute Idee.
Das ist eine gute Idee. Ja. Und das ist aber auch einfach sehr, sehr gut geschrieben und extrem toll umgesetzt. Mhm. Und der ist wirklich witzig. Und teilweise
ich auch das sehr. Das Plakat sieht auch schon sehr gut aus.
Ja.
Einfach hier mit dieser Chainsaw.
Genau. Also hebt diese Kettensäge über den Kopf. Und du weißt halt ganz genau, er macht das nur, um halt diese Hütte zu renovieren und da irgendwie zu sägen. Und
oh nein.
Dann laufen aber die Teenies da rum und haben halt panische Angst. Und er nimmt halt wirklich so ein paar Teenie-Slasher-Klischees und überspitzt sie. Und,
okay. Ja, so Jennifer's Body-mäßig auch.
Genau, und ja, also es ist halt schon eine Genre-Parodie. Also man sollte diese Teenie-Slasher vielleicht auch kennen und was da parodiert wird. Ich glaube, je besser man die kennt, desto witziger findet man das auch. Gleichzeitig ist es auch einfach sehr, sehr, sehr witzig. Also das ist wirklich ein Film, den ich sehr tief im Herzen trage. Und ich glaube, das ist. Ich hatte da auch, ich habe den damals in der Sneak Preview gesehen und wusste überhaupt nicht, was mich erwartet und kannte den Film vorab auch gar nicht. Das ist auch wirklich, der ist von 2010, ne? Und hatte auch, das ist so eine sehr, sehr witzige Kinoerfahrung. Also da kann ich mich noch genau dran erinnern, wie lustig das war.
Ich finde auch so Komödien in der Sneak, das ist auch so cool. Also wenn man dann auch überrascht ist, dass man den wirklich auch lustig findet.
Ja,
ja, 10 von 10.
Aber es gibt nichts Schlimmeres als eine Schlaftablette in der Sneak. Also so einen richtig schlechten Film in der Sneak zu sehen.
Ja, in meiner Bonn-Zeit war ich auch häufiger mal im lokalen Kino und die hatten auch immer eine sehr coole Sneak. Und oh, da habe ich auch teilweise, habe ich da irgendwie so wirklich einen Film gesehen, wo ich dann ab der Mitte aufgestanden bin und gegangen bin, was ich sonst nie mache, wenn ich so wirklich viel für ein Kinoticket bezahle. Aber ja.
Ich habe sogar vergessen, wie der heißt. Das war ein Film aus Frankreich. Und ich war mit einer Gruppe von Freunden im Kino und wir sind da aus dem Kinosaal gegangen und waren so genervt. Also wirklich, die Laune war so am Boden, weil dieser Film so miserabel war. Und das war eine Komödie und die war einfach nur wirklich so unfassbar unwitzig.
Ja, das ist, ich finde auch dann wieder ne, bei so Humor, der dann vielleicht so länderspezifisch ist. Apropos Frankreich, stimmt, das habe ich voll vergessen.
Lampier.
Die
Empire.
Ja, genau. Nee, hier Quentin Dupieux, da haben wir auch auf dem Festival ein paar gesehen. Da Lee zum Beispiel oder Smoking Causes Coughing. Ja. Fand ich auch extrem lustig. Habe ich total vergessen,
in die Liste
aufzunehmen.
Ja.
Aber das ist ja auch dieser sehr wahnsinnige Humor, den man mögen muss. Aber wenn er landet, dann liegt man am Boden.
Geht so sehr, sehr, sehr tief ins Absurde. Es ist extrem random teilweise. Vor allem die Filme von dem sind ja meistens nicht mal 80 Minuten lang. Die sind ja irgendwie so teilweise 75 Minuten lang. Ich glaube, Smoking Causes Coughing. Ich würde echt sagen, das ist mein Lieblingsfilm von ihm.
Ja, ja.
Smoking Causes Coughing ist grandios, wirklich.
Ja, das sind auch so kleine Kurzgeschichten, die dann auf unterschiedliche ja, weiß ich nicht, das sind sehr verschieden. Aber es geht halt immer so, der Titel sagt das ja schon, also Rauchen löst Husten aus, was ja irgendwie so an sich schon so banal ist, weil man halt eigentlich das wissen müsste. Und mit diesem Gefühl also, spielt der Film halt.
Wir haben schon zwei, drei Mal über den Film gesprochen, aber für alle, die zum ersten Mal zuhören, es geht halt um die Tobacco Force. Das sind vier kostümierte quasi Power Ranger, die aber aus einem Grund, der auch nicht genauer erläutert wird, nach den Inhaltsstoffen einer Zigarette benannt sind.
Ja. Oder sind die nicht so, oder so Krebs?
Die heißen, der eine heißt Ammoniak, der andere heißt irgendwie, weiß ich nicht mehr, Nikotin oder so.
Ja.
Und deren
Superpower ist Krebs, oder? War das nicht so, dass
genau,
sie
irgendwie
so sagen?
Genau, die lösen in den Monstern Krebs aus. Genau so war das.
Das ist so,
Vor allem, wenn die sich irgendwie zusammentun. Und auf jeden Fall ist, und das Geile ist halt, du denkst halt, das ist so eine Power Rangers-mäßige Geschichte. Aus irgendeinem Grund werden die auch von so einer sabbernden Ratte angeführt. Das ist so deren Chef, der aber auch eine Affäre nach der anderen hat.
Ja, das ist auch ganz, ganz komisch. Er ist so ein Womanizer. Ja. Und irgendwie ist es auch eine Parodie auf so diese Person, die ja dann immer so das Headset aufhat und im Van sitzt draußen, so bei Mission Impossible oder sowas.
Voll. Und das Geile aber an dem Film, was ich schon so unfassbar witzig finde, dann erfahren die, dass so ein Oberbösewicht-Monster sich irgendwie der Erde nähert oder irgendwie so. Aber auf jeden Fall geht's dann darum, weil sie noch irgendwie zwei Wochen Zeit haben, wird denen eine Hütte irgendwo im Wald, so eine Luxushütte gemietet. Und es geht darum, den Teamzusammenhalt wieder zu stärken und dass die vier wieder Zeit zusammen verbringen, so als Teambuilding-Maßnahme. Und der Film ist halt wirklich, die Power Rangers sind in der Teambuilding-Maßnahme und erzählen sich am Lagerfeuer gegenseitig Geschichten, die dann aber auch wiederum ne, im, so als Film im Film gezeigt werden. Ja. Und das ist so herrlich absurd teilweise. Also es ist wirklich, also, die, also Quentin Dupieux macht auch irgendwie jedes Jahr gefühlt ein bis zwei Filme. Und die sind allesamt so herrlich, so kreativ, so witzig. Also
ich wünschte, ich hätte diese Idee gehabt, wirklich. Ich finde, da würde ich mir bis an mein Lebensende was drauf einbilden. Einfach so Power Ranger-mäßig, die dann irgendwie so nach Zigaretten benannt sind. Ich weiß nicht, das ist so dieses, das kommt dir, glaube ich, nur, wenn du auf einem Trip bist.
Meinst du? Ich weiß es nicht.
Quentin Dupieux wahrscheinlich jeden beim Frühstück immer bei seinem Cornflakes.
Ist ich weiß nicht. Ich finde es immer schwierig zu sagen, wenn sobald eine kreative oder auch absurde Idee daherkommt, dass du direkt mit Drogen in Verbindung zu bringen. Das muss
war jetzt auch eher flapsig formuliert.
Ich
glaube, manche Leute sind auch einfach so kreativ und denken so skurril und das ist ja auch schön, weil sonst gäbe es so Filme wie Smoking Causes Coughing nicht.
Ja. Oder auch Mandibules. Vielleicht ist das mein Lieblingsfilm von ihm, weil der ist auch extrem witzig. Wo zwei Typen diese Fliege finden in einem geklauten Auto. War es geklaut? Ich weiß nicht mehr. Aber auf jeden Fall finden die so eine riesige, gigantische Fliege und der erste Gedanke ist, also der ist wirklich so groß wie so ein Schäferhund. Und deren erster Gedanke ist, wie schaffen wir es, das Tier zu dressieren und damit aufzutreten, um damit Geld zu verdienen. Und das ist so witzig. Und das entwickelt sich auch wieder in so absurde Richtungen.
Ja. Boah, ja, bei Dali zum Beispiel hat er ja auch dieses Absurde, dass es wirklich die ganze Zeit wiederholt wird. Also das war mir persönlich sogar ein bisschen zu viel irgendwann, weil wir sind dann auch zusammen in dem Film gewesen und sind rausgekommen. Ich war so genervt, weil ich wirklich so war, nee, ich weiß nicht, irgendwann kann es auch einem auf den Sack gehen.
Marius und ich haben es geliebt. Ich weiß noch, wir hatten so ein riesiges Grinsen im Gesicht. Und ja, es gibt ja auch, das Lustige an dem Film ist ja auch, es gibt fünf verschiedene Salvador Dali-Darsteller, die alle einfach random dann ausgetauscht werden. Und jeder Dali sieht anders aus. Da war meine einzige Kritik, das ist Dali mit 6a. Und es gab aber nur fünf Dali-Darsteller. Und ich finde so, für jedes A ein Dali-Darsteller wäre so der perfekte. Aber egal. Egal.
Ich lieb, dass das dein Kritikpunkt ist. Ja, okay.
Ich habe keinen ernst gemeinten Kritikpunkt. Ich hab noch einen Funniest Moment mitgebracht.
Okay, heraus.
Noch ein kleiner Filmtipp, der. Es ist kein Meisterwerk, aber es ist wirklich, ich finde, ein überraschend gelungener Film, bei dem ich wirklich dachte, das wird eine Katastrophe. War es aber gar nicht. Der Film Freaky. Sagt ihr dir was?
Ich kenne nur Freaky Friday.
Nee, eben. Aber das ist halt genau darauf eine Anspielung. Also Freaky Friday ist ja dieser alte Film aus den 2000ern, glaube ich.
Der jetzt auch ein Remake bekommt.
Genau. Ist es ein Remake?
Ein Sequel. Stimmt, du hast recht. Ich komme jetzt auch wieder mit in Freaky Friday. Aber Lindsay Lohan spielt ja wieder mit.
Genau. Und Sigourney Weaver. Nee, Jamie Lee Curtis war es, genau. Da geht es ja um Mutter und Tochter, die eines Tages aufwachen. Ich weiß nicht mehr, das war wegen einer Wahrsagerin, glaube ich, die dann den Körpertausch vollziehen. Also die Tochter ist im Körper der Mutter, die Mutter ist im Körper der Tochter. Und da sind sie gefangen und müssen wieder einen Weg zurück in ihre Körper finden. Und Freaky ist genau diese Idee, nur mit einer Teenagerin und so einem total brutalen Axtmörder. Okay. Also er ist im Körper dann der Teenagerin und die Teenagerin im Körper von ihm. Und dieser brutale, schmierige, ekelhafte, ungeduschte, haarige, weirde Axtmörder wird gespielt von Vince Vaughn.
Okay.
Und jetzt stell dir mal vor, Vince Vaughn, der aussieht wie so ein schmieriger Axtmörder.
Bitte nenn nicht die ganzen Adjektive, die du eben aufgezählt hast, nochmal. Ich war so, oh Gott.
Aber stell dir vor, Vince Vaughn spielt dann plötzlich eine Klischee-Cheerleader-Teenagerin.
Mhm. Okay, von wann ist der Film?
Der ist von 2020. Oh. Relativ neu.
Okay. Das klingt wie so ein 2001-Konzept.
Ich weiß. Und das Besondere ist, dass der Film erstaunlich gut geschrieben ist und auch gerade diese Teenagerin wirklich dann auch eine sehr schöne Entwicklung durchmacht. Und
es gibt, glaube ich, schon mal von dem Film erzählt.
Und es gibt diesen einen Moment, da habe ich mich wirklich kaputt gelacht im Kino. Und ich war bei der Pressevorführung, die war leer. Ich war wirklich so einer von gefühlt vier Menschen.
Catherine Newton spielt.
Genau, Catherine Newton spielt die. Ja, sie spielt dann den Axtmörder im Körper einer Teenagerin. Auf jeden Fall ist sie. Also es gibt diese Szene, keine Sorge, das ist jetzt wirklich kein Spoiler. Vince Vaughn, also das ist sie, die Teenagerin im Körper von dem Mörder. Sie ist halt verliebt in ihren Schwarm von der Highschool. Und sie versucht, ihn halt zu überzeugen, dass halt dieser Körpertausch stattgefunden hat, was er natürlich hat Schwierigkeiten daran zu glauben, aber im Laufe der Handlung, ne, stellt er fest, ah, tatsächlich, das ist sie und er verliebt sich auch langsam in sie. Und dann gibt es halt diese Szene, sitzen auf der Rückbank eines Autos und kommen einander näher. Und es ist so der erste Kuss. Okay. Und es ist Vince Vaughn, der aber dann diese schüchterne junge Frau spielt. Und es ist so herrlich gespielt. Und ich habe wirklich, also diese Szene war so an Weirdness nicht zu überbieten, aber gleichzeitig, also ich persönlich fand sie großartig. Und ja, ich finde, es ist einfach ein sehr solider Film. Auch kein Meisterwerk. Und diese Szene überflügelt auf jeden Fall den Rest des Films. Aber also, das hätte irgendwie, das stand voll Katastrophe drauf. Und das ist er aber gar nicht. Also ich fand den irgendwie dann doch sehr sehenswert.
Vielleicht muss ich mal reinschauen.
Das war mein funniest Moment. Und ich wollte auch noch The Nice Guys erwähnen. Ich finde The Nice Guys extrem witzig.
Oha, krass. Ich habe irgendwie, glaube ich, an die lustigsten Filme, die ich gesehen habe, gar nicht gedacht. Ja. Stimmt, ich liebe auch The Nice Guys.
Ja, mit Ryan Gosling und Russell Crowe.
Russell Crowe.
Ja, ja, nicht Kurt Russell, Russell Crowe, ja. Ich muss tatsächlich immer, schon immer so gewesen, immer wenn es um Kurt Russell und Russell Crowe geht, muss ich einmal in meinem Kopf kurz ausklamüsern, wer nochmal von den beiden wer war.
Das sind aber auch so ähnliche Namen. Also, das
ist dieses Russell, ja.
Ja, ja. Und dieses Crowe. Sorry. Gut. Lass uns doch mal über die Comic-Con reden. Die war nämlich auch noch am Wochenende in San Diego. Und das war richtig krass. George Lucas war einfach da. Das erste Mal mit seinen 81 Jahren hat er an der Comic-Con teilgenommen. Und zwar für ein sehr spannendes Projekt.
Ja.
Ein Museum, was unter seinem Namen oder er ist sozusagen Stifter dieses Museums. Das heißt Lucas Museum of Narrative Art, also das Lucas Museum für narrative Kunst. Das wird nächstes Jahr in Los Angeles eröffnet. Und ja, das Krasse ist eben, dass der Kern dieser Kunstsammlung aus Lucas Privatbesitz stammt.
Der hat ja Star Wars verkauft damals an Disney für 4 Milliarden und das war quasi das, also er wollte damit vor allem dieses Museum finanzieren und das war ein großes Projekt von ihm, ein Projekt aus tiefster Leidenschaft und ich verfolge das auch, also auch die Architektur von dem Gebäude, das da geplant ist, ist sehr außergewöhnlich und ich verfolge das seit Jahren und ich habe mich immer wieder mal gefragt, wann eröffnet es, wann krass, was wird da alles ausgestellt und es ist auch, soweit ich weiß, sehr Film- und Comic-spezifisch. Und ich würde das so, also tatsächlich habe ich aktuell relativ wenig Lust, irgendwie in die USA zu reisen. Also ich war auch schon mal in den USA, muss ich dazu sagen. Aber ich habe mir immer gedacht, boah, wenn das mal irgendwann eröffnet, das wäre für mich tatsächlich ein Grund, mal nach L.A. zu reisen und mir das mal anzugucken, ne, wenn es dann irgendwie zeitlich und finanziell und so weiter passen sollte.
Das kann ich verstehen. Also es klingt auch richtig krass. Also der hat ja einfach so 40.000 Kunstwerke gesammelt. Also darunter Comics, aber auch irgendwie so Gemälde und so weiter. Also da sollen auch mitunter bekannte also Künstler dargestellt werden. Und er möchte das so eine Art, als eine Art Tempel für das Volk, hat er anscheinend das so formuliert, möchte er das inszenieren. Und das ist ja ein schöner Gedanke, dass man sagt, ich habe halt einfach durch meine Stellung als Kultregisseur einen anderen Zugang zu Kunst und habe halt auch viele Dinge erwerben können mit meinem Reichtum.
Ja.
Und die möchte ich jetzt am Ende meines Lebens mit der Welt teilen. Finde ich sehr sympathisch.
Hast du eigentlich mal das Gebäude gesehen?
Ja. Wie das aussieht? Das ist ja entworfen worden, auch von so einem besonderen Architekten. Und ich finde, das sieht auch richtig cool aus.
Das sieht sau nach Science-Fiction aus. Also das ist so wie so eine geschwungene Acht, die aber es gibt keine gerade Wand. Das ist alles rund. Und oben auf dem Dach ist irgendwie ganz viel Grünfläche und so viele Solarpanels, aber auch so eine Dachterrasse, auf der man entlang spazieren kann. Das Ding ist riesig und hat halt auch so sehr besondere Lichter. Ich finde das schon extrem, extrem cool und ich würde das so gerne mal besichtigen. Und also ich finde auch, George Lucas ist ein so unterschiedlich diskutierter Mann, aber halt dieses Vermögen aus Star Wars durch den Verkauf halt mitzunehmen und dann ein Museum dieser Art zu bauen, also das finde ich schon auch irgendwo löblich. Also ich finde das extrem cool.
Also er hat auch gesagt, er finanziert das aus eigener Tasche. Ja. Also das Geld, was dafür notwendig ist für die Betriebskosten und die Baukosten. Und also ich finde es schon cool, weil ich weiß auch gar nicht, außerhalb jetzt von Adrian Brody, der so seine Kunst verkauft, ob es irgendwie so Leute gibt, die da in dieser Museumsbubble, also bestimmt, ich meine, eigentlich ist es ja, gibt sich das ja die Hand. Also sobald du, glaube ich, Schauspieler bist, Schauspielerin in Hollywood, dann hast du auch irgendwie so ein Van Gogh zu Hause.
Pass auf, was du über Adrian Brody sagst, das ist mein persönlicher Van Gogh.
Ich habe jetzt so ein Video gesehen, wo er erzählt hat, dass irgendwie so ein Elefant, der so an so einer Wassersteppe ist, dass das irgendwie so Symbolbild ist für so die innere Depression irgendwie von irgendwem. Und ich war so, nee, Adrian, hör auf.
Also das Problem ist, wenn man, das klingt alles so fies, was wir gerade sagen, aber es ist halt, ich finde auch wirklich die Kunst von Adrian Brody wirklich.
Ich finde sie auch so hässlich. Es tut mir so leid, Leute, es ist so hässlich. Aber das liegt ja auch wie immer im Auge des Betrachters.
Absolut, absolut.
Adrian, ne, mach weiter. Oder auch nicht. Ist auch okay. Ja, was waren denn noch so Panel-Highlights? Hail Mary, der neue Film mit Ryan Gosling. Project Hail Mary, der Film mit Ryan Gosling, wo er einen Astronauten spielt. Die hatten ein Panel, das war anscheinend ein großes Thema.
Ja, dass ich das jetzt wieder so derail, aber ich habe eine sehr, sehr große Verbindung zu dem Autor und dem Buch. Mhm. Das heißt Der Astronaut auf Deutsch. Und da ist ja auch der Trailer erschienen. Und ich glaube, wenn man das Buch nicht gelesen hat, weiß man gar nicht, was einen da. Also
mich erwartet.
Ja, die Sache ist, der Trailer erzählt eigentlich gar nicht so viel, der verrät gar nicht so viel. Buchleser sind allerdings schon ein bisschen entsetzt, weil also das Buch lebt eigentlich davon, dass ein Mann mit Amnesie aufwacht und überhaupt nicht weiß, wer er ist und wo er ist. Und das Ganze ist aus der Ego-Perspektive erzählt. Und er findet dann erst raus, ich meine, das Buch heißt Der Astronaut, das kann ich sagen, dass er im Weltraum ist und fragt sich halt, warum er alleine sich in einem Raumschiff befindet. Und das ist so der Spaß an diesem Roman, der ist übrigens von Andy Weir, der auch Der Marsianer zum Beispiel geschrieben hat, ist halt, also erstmal, wie unfassbar rational und wissenschaftlich der Astronaut halt dann an dieses Thema rangeht und Experimente macht, um rauszufinden, wer er ist und wo er ist und warum er da ist. Und dann halt aber auch der Spaß ist es, dass er halt so langsam sein Gedächtnis wieder gewinnt und dann so langsam auch über Botschaften und so weiter versteht, wo er ist und ne, was so der Plan ist. Und der Trailer geht wirklich weit darüber hinaus. Also erzählt halt Dinge, die im Buch eigentlich schon in der zweiten Hälfte passieren. Das finde ich so ein bisschen schade. Ich glaube, das wäre so ein bisschen kryptischer, cooler gewesen. Aber
klassisches Trailer-Problem ja auch, dass man viel zu viel vorweggreift.
Ja.
Und ich habe zum Beispiel auch den Trailer gesehen und ich wusste zum Beispiel, es wurde ja schon auch gesagt im Trailer, dass er nicht weiß, wer er ist. Aber ich wusste jetzt gar nicht, dass das so der Selling Point oder das ist so dieses Verkaufsargument des Buches war.
Ja.
Das geht wirklich verloren.
Das geht komplett verloren, ja. Und das ist, finde ich, ein bisschen schade, weil das halt das Buch ausmacht. Auf der anderen Seite, also es passiert auch trotzdem noch sehr, sehr, sehr viel Unterschiedliches in der Handlung und irgendwie, vielleicht kriegt man wirklich nur so die Leute ins Kino, um sie davon zu überzeugen. Aber ich mag das Buch sehr. Ich bin ein großer Fan von dem Buch. Ich finde, das ist ein richtig krasser Page-Turner. Mhm. Das Ende, ich bin sehr gespannt, wie sie das umsetzen werden, aber
ich bin auch richtig gespannt. Also ich meine, Ryan Gosling ist die Hauptrolle. Ich glaube, da werden schon alleine viele deswegen auch reingehen ihn. Da gab es aber auch noch eine Lichtshow zu Tron Ares oder Ares. Da war auch der Jared Leto natürlich am Start und auch der Regisseur Kevin Smith. Der neue Trailer kam ja auch schon ein paar Tage vorher raus. Außerdem wurden auch noch weitere Trailer oder Teaser gedroppt zu Predator Badlands, zu der zweiten Staffel von Percy Jackson, über den ich mich auch sehr gefreut habe. Mhm. Natürlich aber auch die zweite Staffel Gen V. Aber auch noch andere Trailer zu Peacemaker, zu dieser S-Serie mit Bill Skarsgård, die auch erscheint.
Willkommen in Derry. Ich wollte nämlich eben noch den Gag machen, ob Derry Girls eine Stephen King-Verfilmung ist, wegen Derry. Aber dann habe ich das Zeitfenster verpasst für den Joke. Kennst du das, wenn jemand redet und du denkst, ja, jetzt will ich diesen Gag machen, aber dann willst du die Person auch nicht unterbrechen?
Ja, kenne ich. Ich mache das dann trotzdem manchmal und dann geht's nicht mehr.
Lebst du mit den Konsequenzen?
Genau, da muss man mit den Konsequenzen leben.
Ja.
Ich habe das jetzt, okay, nee, das ist vielleicht eine Anekdote, die zu weit geht.
Erzähl, jetzt bin ich neugierig.
Lenny und ich waren ja bei Movie Pilot. Wir haben einen Dreh gemacht letzte Woche.
Ja.
Und da habe ich einen ganz, der hat wirklich gar nicht gezündet. Das war wirklich unterirdisch scheiße.
Ach,
wirklich.
Ja.
Da haben wir über Inglourious Basterds geredet. Und dann hat halt Bea, ne, unsere Kollegin von Movie Pilot, hat erzählt, dass sie letztens nochmal Inglourious Basterds im Kino gesehen hat. Und ich gucke ihr deadass in die Augen und sage, Und hat das Kino gebrannt?
Wow.
Ja, danke. Das ist wirklich. Ich habe mich geschämt.
Was war nochmal vor 2-3 Wochen oder wann auch immer? Das war im Podcast mit Jonas. Der hat doch auch irgendwann mal einen Gag gemacht, den wir beide so schockierend schlecht fanden, dass wir richtig baff waren. Was war das denn
nochmal? Ich weiß es auch nicht mehr. Oh, aber mein Gehirn hat auch wirklich Löcher.
Aber Jonas kann das gut.
Ja, naja, gut, dass ich das jetzt auch nochmal auspacke und jeder hier auch nochmal weiß, wie schlechte Gags ich mache.
Ja.
Gut. Hast du noch irgendwas zu der Comic-Con zu sagen?
Nö.
Ich auch nicht. Nö.
Ich hab nur das Gefühl, dass sie dieses Jahr gar nicht so große Wellen geschlagen hat wie sonst die Jahre davor.
Ein paar Leute waren auch nicht da. Ich glaube, so DC war nicht vertreten.
Mhm.
Also es gab ja hier irgendeine Serie, wo auch John Cena zugegen war. Peacemaker,
ja.
Peacemaker, also außerhalb von Peacemaker waren gar nicht so große Comic-Franchises vertreten, deswegen.
Mhm. Ja, kann sein, dass es daran lag, ja.
Genau, ein bisschen kleiner. Klein war auch die Sprachmemo, die wir bekommen haben von der lieben Kim. Da können wir jetzt nochmal drüber sprechen. Wie immer, schickt uns gerne weitere Sprachmemos, Leute. Ihr könnt es einfach per WhatsApp schicken, gerne kurz und knackig und interessante Fragen, die wir beantworten.
Die Nummer ist in der unter dem Video und unter dem Podcast in den Shownotes.
Vielen Dank. Und Kim hat uns eine kurz und knackige Memo gemacht.
Hören wir mal kurz rein.
Hallo CSB-Team. Wir wissen ja, dass Jonas kein Fan von Musicals ist. Aber da wollte ich mal fragen, wie es bei den anderen aussieht, besonders Lenny und Xenia.
Ja, ich bin zwar nicht Lenny, aber ich bin genau wie Jon. Ich versuche immer ganz, ganz offen für Genres zu sein, für alle Genres dieser Welt. Und auch wenn mal ein Musical-Film läuft, dann gehe ich rein. Mhm. Aber tatsächlich habe ich auch immer so, immer wenn gesungen wird im Kino, ist es so für einen Moment so.
Okay, na gut. Aber ich meine, bestimmt hast du ja auch irgendwelche Musicals oder Musical-Filme. Ich dachte, wir bringen die Memo mal von Kim mit, obwohl Lenny heute nicht da ist. Vielleicht kann er das ja irgendwann nachtragen. Ich werde ihn mal fragen.
Ich glaube, den muss man nicht bitten.
Den muss man nicht bitten. Nee, der freut sich. Willst du mal anfangen? Hast du denn irgendwelche Musicals?
Ja.
Was sind deine Lieblingsmusicals?
Ein bisschen klischeehaft, keine mutige Antwort, aber ich finde wirklich Rocky Horror Picture Show extrem sehenswert. Ich mag das sehr.
Klassiker.
Ist ein absoluter Klassiker. Auch eben so ein Klassiker. Oh krass, ich habe nur Klassiker dabei. Die Muppets Weihnachtsgeschichte ist, finde ich, ein 10 von 10 Film.
Ja, da ist es immer so ein Running Gag bei Lenny und mir, weil ich den nie geschaut habe.
Oh krass.
Und er immer sagt, dieser Film ist großartig und ich irgendwie weigere, den zu gucken. Ich weiß nicht.
Der ist großartig.
Ja.
Ich stimme Lenny komplett zu. Ich finde den auch fantastisch.
Ja, das ist ein Riesenthema bei uns.
Auf jeden Fall, Muppets Weihnachtsgeschichte ist extrem empfehlenswert, mega süß und auch, es hat nicht diesen Musical-Kitsch, von dem ich sehr schnell immer sehr angefasst bin. So von weiterer Klassiker ist Grease. Ich finde tatsächlich Grease auch sehr sehenswert. Ich mag Grease, ja.
Stimmt. Ist auch natürlich ein Spatenfilm. Spaß. Aber ja, total. Also bei mir ist es jetzt auch nicht edgiger. Ich habe auch schon mal auf dem Kanal gesagt, dass ich ein riesen Hamilton-Fan bin. Also bin ich auch bis heute. Wicked fand ich auch richtig toll. Ich habe sogar eine Schwäche für The Greatest Showman, obwohl der Film richtig schrecklich ist.
Mhm.
Aber die Songs von The Greatest Showman, die scheppern einfach. Und ich höre die immer wieder, wenn ich irgendwie Motivation brauche, dann mache ich mir den Soundtrack an.
Hugh Jackman kann auch sehr witzig sein.
Hugh Jackman kann auch sehr witzig sein, stimmt. Ja. Das merkt man immer an entweder SNL-Sketchen oder da sieht man immer, was für Comedy-Potenzial liegt. Les Miserables, da spielt er ja auch mit, finde ich auch nicht so Bombe. Also das war nie so mein Ding.
Das ist der mit Anne Hathaway.
Ja, genau. Und auch
die zwei Mörderinnen, ne?
Russell Crowe. Ja, das ist ja dieses große, das ist ja eines der Musicals.
Genau, doch. Ich muss gerade bei den Musicalfilmen immer kurz mal überlegen. Aber,
das ist ja Die Elenden von Victor Hugo. Das ist ja so eine der krassesten.
Wer ist noch mal die andere Mörderin? Anne Hathaway ist die eine. Und noch so eine sehr bekannte Schauspielerin. Was? Emily Blunt? Nein, wer ist es?
Wir schauen nach.
Sorry, ich habe zwei Musical-Filme gerade, wir haben es nochmal nachgeguckt, komplett in meinem Kopf vermischt, nämlich Chicago und Les Miserables.
Okay.
Weil Chicago ist der Film über die zwei Mörderinnen mit Renée Zellweger und Catherine Zeta-Jones. Genau, und Les Miserables ist
Da spielt zwar auch Anne Hathaway mit, das ist
genau.
Auch gerade ein bisschen confused, aber es geht ja um so die französische Revolution, beziehungsweise zu der Zeit, oder geht es halt einfach um das Armenviertel da.
Ja.
Und ich glaube, ein, zwei Songs kennt man immer aus diesen sehr bekannten Musicals oder Musicalfilmen. Ich habe aber auch total viele noch nicht gesehen. Also zum Beispiel Hades Town, das Musical, ja, soll auch richtig gut sein. Das würde ich richtig gerne mal sehen. Ich liebe aber auch, was Musical-Filme angeht, sowas wie Mamma Mia, Tick, Tick, Boom fand ich richtig gut. Natürlich La La Land, Die Farbe Lila. Es gibt aber ja auch sowas wie Musikfilme. Ich bin mit Pitch Perfect aufgewachsen. Burlesque.
Hast du In the Heights gesehen?
In the Heights, ja, ja, liebe ich auch. Das ist ja auch von Lin-Manuel Miranda.
Genau.
Ich glaube, der alle, die Hamilton lieben, die lieben auch In the Heights.
Aber ich habe mal mitbekommen, dass so Hamilton in der Musical-Szene tatsächlich sehr gehatet ist. Und das,
ja, weil es oft so überbewertet, ja, wahrgenommen wird, weil es lange so krassen Hype darum gab.
Weil es so in den Mainstream übergegangen ist.
Eben, und das wird auch voll oft so mit dieser Obama-Ära verbunden und dem wird dann auch nachgesagt, dass es so eine zeitliche Komponente hat, dass man es einfach heute nicht mehr so fühlt wie damals. Ja. Ich würde aber argumentieren, dass Hamilton berechtigterweise so kultig ist. Ich finde einfach wie das geschrieben ist und wie das inszeniert ist, kann man sich heute immer noch mega gut angucken. Das gibt es ja auch auf Disney Plus,
ja,
abgefilmt. Und ich finde, das, was Musicals angeht, ist das schon berechtigt eines der besten Musicals jemals.
Ja.
Genau. Ich hoffe, das war zufriedenstellend, Kim. Wie gesagt, Lennys Optionen haue ich dann nochmal später,
ja,
nach.
Ich vermute, dass Wicked dabei ist.
Ja, glaube ich auch. Ja. Wer weiß, wie der zweite Teil wird dieses Jahr.
Aber kommen wir zu
Starts der Woche.
Ja, die Starts der Woche. Xenia, ich habe es ja schon angedeutet. Ich möchte jetzt kurz darüber sprechen. Akiva Schaffer hat einen Film gemacht mit Liam Neeson und Pamela Anderson, der da heißt The Naked Gun, die nackte Kanone. Und ich bin sehr großer nackte Kanone-Fan, zumindest von den alten Filmen, und deswegen war ich erstmal skeptisch. So, die nackte Kanone nach all den Jahren zurückzubringen, ist natürlich ein Cash-Grab, natürlich wird hier die Nostalgie-Kuh wieder gemolken. Gleichzeitig habe ich aber auch immer gesagt, also wer zum Beispiel Life's Too Short gesehen hat, die Serie, die britische Comedy-Serie spielt mit Warwick Davis und unter anderem Ricky Gervais und so, der weiß vielleicht, dass Liam Neeson auch extrem witzig sein kann. Also es gibt diese eine Folge mit ihm, die unfassbar witzig ist. Das war zumindest so immer meine Verbindung zu ihm, zumindest im Comedy-Bereich. Er hat ja auch nach all den ernsten und vielen tollen Rollen wie Oskar Schindler und so, die er gespielt hat, hat er ja auch irgendwann sich dann so in diesem Taken-Action-Bereich wiedergefunden und da dann einige Filme gemacht. Hier 96 Hours und so. Und ich finde aber, Liam Neeson kann unfassbar witzig sein. Und das auf dieselbe Weise wie Leslie Nielsen. Also es gibt zum Beispiel in Life's Too Short, da geht es darum, dass er in den Comedy-Bereich durchstarten will. Er ist Schauspieler, also spielt sich selbst. Und bringt dann zum Beispiel den Gag, er nimmt dann so einen Zettel raus und will halt alle Bereiche der Comedy aufzählen, so, in der er gut ist. Und er sagt, er macht immer Listen. Deswegen hat Steven Spielberg ihn auch gecastet, weil er so gerne Listen macht. Und auf jeden Fall, er spielt halt den Sohn von Lieutenant Frank Drebin. Mhm. Und es ist quasi einfach ein neuer nackte Kanone, so ein bisschen in die Moderne gebracht. Und das ist so vielleicht sogar mein größter Kritikpunkt an dem Film, dass der so ein bisschen seltsam dated ist, würde man auf Englisch sagen, weil es auch um E-Autos geht und man wieder immer wieder auch E-Autos sieht. Und ich finde, das passt nicht so ganz zu diesem nackte Kanone-Flair, wenn man das so nostalgisch betrachtet aus der Sicht der alten Filme. Weil
du hättest dir gerne mehr 80er-Jahre-Gefühl gewünscht.
Ich finde gerade die originalen nackte Kanone-Filme, die leben ja davon, dass Leslie Nielsen diese ernste Rolle spielt, quasi diesen Mann, der nicht weiß, dass er in einer albernen, sehr, sehr albernen Komödie ist. Und das hat halt ganz viel von diesem Detektivfilm der 30er, 40er, so Detektiv Noir oder sowas wie Chinatown aus den 70ern und sowas. Das hat so den Flair und es erzählt halt diese ernste Geschichte von einem Mord, der aufgedeckt werden muss und so weiter, nur halt garniert mit einem Gag nach dem anderen. Natürlich lebt nackte Kanone davon, dass die von der Gagdichte. Ja. Also es ist einfach, also wirklich, das ist teilweise Satz für Satz für Satz für Satz oder in einem Bild stecken irgendwie 17 verschiedene Gags drin und das ist einfach über. Ich habe zum Beispiel bei dem Naked Gun jetzt, da ist, da gab's in den Credits den Gag und der ist einfach so in den Credits versteckt. Da stand Set Dressers und dann halt so, das ist halt so eine Position in der Filmbranche, in der Filmproduktion, dann so ein paar Namen und dann so Dressings on Set. Und dann stand da French Dressing, Ranch Dressing, Caesar's Dressing.
Geil.
Also,
in dem Original ist das auch so im Abspann, dass dann irgendwie so die einzelnen Extras nur mit so ihren Lines benannt werden. Ja. Also nicht irgendwie so extra eins, extra zwei, sondern keine Ahnung, irgendwie eine Frau, die dann am Ende irgendwie so sagt, so, keine Ahnung, who's that guy? Steht dann so, who's that guy? Ja. Also spielt dann das und die und die
genau.
und so. Und das haben die sich wahrscheinlich auch vom Original noch mal abgeguckt.
Genau.
Mit den Gags im Abspann. Aber ich habe den ja auch das erste Mal geguckt und ich finde auch, dass, also ich hatte immer ein bisschen Angst, Nackte Kanone zu schauen, einfach weil das für mich auch so antiquiert schon wirkte und ich den immer so mit meinem Vater verbinde, also so, das ist so ein Vaterfilm, den man dann abends im Fernsehen anmacht und dann der dir so auf die Schulter klopft, so ein bisschen zu doll
100%.
Und dann du so im Sessel versinkst und dann sagt er so, da war der Humor noch groß. Aber ich hatte auch echt Spaß mit dem Film. Klar, natürlich sind ein paar Witze bei mir vielleicht nicht so gezündet wie in den Ende der 80er bei dem Publikum damals.
Ey, es ist auch nicht so einfach, ganz ehrlich, O.J. Simpson anderthalb Stunden lang zuzugucken.
Genau, obwohl er ja die meiste Zeit sowieso ausgenockt ist.
Ja, stimmt.
Also ich finde, das war wirklich, am Anfang dachte ich mir so, O.J. Simpson, und dann kam er so kaum vor.
Ja.
Priscilla Presley spielt ja auch mit.
Ja.
Ja, ich glaube, am meisten hatte ich natürlich ein bisschen Probleme so mit ihrer Figur, wie die da gestellt war, aber trotzdem fand ich, dass da so gute Szenen dabei waren, wo ich auch wirklich lachen musste.
Mhm.
Und ich finde auch, dass das größte Plus ist an diesem Film, dass er sich so viel traut und dass er so sich nicht dafür entschuldigt, dass er eine Komödie ist, sondern ganz in diese Absurdität reingeht.
Ja,
und deswegen habe ich den Film auch geschätzt. Ich habe mich aber auch gefragt. Achso, sag du gerne.
Achso, ich wollte nur sagen, also es ist halt schon so, dass ich habe mitgefühlt, die Lieblingsgags, die ich je gehört habe, stecken in Nackte Kanone, aber es stecken auch die schlechtesten Gags, die ich je in meinem Leben gehört habe, stecken auch da drin. Und aber das ist das, aber gerade dieses Zusammenspiel macht diesen Film, finde ich persönlich, für mich so magisch, weil du wirklich, du kannst. Also das ist, wie viele Gags dieser Film hat, das ist so entwaffnend. Irgendwann kannst du dich einfach nicht mehr dagegen wehren und es ist irre. Also der Film hat so viele Gags wie 18 Marvel-Filme zusammen.
Ja, und ich finde, das ist ja auch löblich. Ich finde aber auch, dass ich dann mich gefragt habe, ob man das so gut übertragen kann in so ein modernes Setting oder auch in so eine moderne Filmlandschaft wie jetzt heute oder ob so ein Film noch funktioniert. Und deswegen bin ich so gespannt. Also wie sagst du denn jetzt, ist dann jetzt der neue Die nackte Kanone, ist der ähnlich stark, ist der genauso lustig oder ist er ganz anders? Also schlägt das so in dieselbe Kerbe?
Also das Problem ist, Nackte Kanone hat so einen hohen Stellenwert bei mir in meinem persönlichen Comedy-Empfinden, dass dieser Film wahrscheinlich super Schwierigkeiten hat, da jemals auch nur ansatzweise in die Nähe zu kommen. Aber, und das ist ein ganz, ganz großes Aber, also ich muss schon ehrlich sein, ich war extrem überrascht, wie witzig ich ihn fand.
Krass,
also ich war sehr überrascht, also positiv überrascht. Ich habe wirklich von Anfang bis Ende, ich finde die Running Gags gelungen, ich finde die einzelnen Gags gelungen. Die Gagdichte ist sehr hoch und das sollte sie auch sein, das ist auch sehr wichtig in diesem Film. Die ist nicht so hoch wie im Original, also ich finde nicht, dass er diese Höhen des Originals erreicht. Und nichtsdestotrotz hatte ich wirklich, also Humor ist so subjektiv und ich finde es so schwierig, darüber zu diskutieren. Ich kann halt lediglich meine persönliche Empfindung halt einfach nur weitergeben und sagen, ey, ich fand den mega witzig.
Okay.
Ich habe mich mehrmals wirklich kaputt gelacht.
Mhm.
Ich fand den sauwitzig stellenweise. Pamela Anderson ist, finde ich, so ein geheimer Star dieses Films. Ich finde sie großartig. Aber auch da, es gibt schon so ein, zwei Gags, die gezielt in so eine Cringe-Richtung gehen, die dann aber, finde ich, zu sehr, zu tief
so
in diesem
Charme.
Ja, schon. Es gibt schon ein, zwei Momente, die ich auch nicht so gefeiert habe. Also ich finde jetzt nicht, dass es für mich eine 10 von 10 Komödie ist, so auf einem Level wie Nackte Kanone 1. Aber ich, mein Hund niest gerade die ganze Zeit drin. Ich fand ihn trotzdem wirklich sehr, 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 sehr witzig, sehr unterhaltsam und vor allem ist der auch irgendwie. Es gab tatsächlich irgendwann diesen Moment, wo ich mir dachte, okay, jetzt reicht's auch. Und dann war der Film vorbei. Also es war so von der Länge her auch perfekt und von der Dynamik und vom Rhythmus her, weil der wirklich so exakt, ich weiß nicht, wie lang der ist, aber das waren irgendwie 80, 85 Minuten oder
das
so?
Das finde ich, klingt sehr gut, weil das ist auch ein großer Fehler, finde ich immer.
Ja.
Gerade von Komödien, wenn sie zu lang gehen und dann auch zu viel wollen. Also lieber frisch und kurzatmig sich anfühlen lassen.
Voll.
Deswegen,
und er macht halt auch ähnlich alberne Gags wie das Original. Und ich finde den wirklich, also gerade wenn man da irgendwie mit Freunden reingehen will, einfach mal wieder so das Kino-Comeback der klassischen Komödie auch herbeisehnt, wie ich es auch tue, dann ist es genau der richtige Film. Und ich denke an so ein paar Gags zurück aus dem Film, die finde ich, die mich wirklich überraschend positiv dann doch gekriegt haben. Wobei da, das ist mir noch sehr wichtig zu sagen, ich habe den im Originalton gesehen und dieser Film lebt sehr vom Wortwitz und es stecken einfach sehr, sehr viele Wortspiele drin, bei denen ich mich frage, kann man die ins Deutsche übersetzen? Also ich will gerade nicht in der Haut der Synchronstudios stecken, die das jetzt übersetzen müssen. Wobei, es ist schon eine schöne Herausforderung auch sicherlich. Aber das wirklich dann auch gebührend umzusetzen, ist schwierig.
Kann ich mir auch vorstellen.
Ich habe so das Gefühl gehabt, dass so die Hälfte aller Jokes irgendwelche Wortspiele und Wortwitze sind und sich halt im Dialog übertragen. Ganz wesentlicher Gag zum Beispiel ist im Trailer gewesen mit it's saying you were in jail for man's laughter. Must have been a good joke. Must have been a killing joke. Irgendwie so, also auf Deutsch. Also, ne? Man's laughter und manslaughter. Genau. Ja. Das ist halt ein Wortspiel. Und wie willst du das ins Deutsche übersetzen?
Das wird auf jeden Fall. Boah, das ist so krass. Ja. Ich habe aber auch so Respekt vor Leuten, die das dann machen müssen und wo das dann manchmal gut funktioniert. Also, ich finde, man hat ja auch anekdotisch im Kopf direkt irgendwie ein, zwei Beispiele. Also, ich jetzt nicht, sorry. Ja. Aber die so.
Die im Deutschen sogar noch besser sind.
Ja. Genau. Und das finde ich dann so eine. Also, ich ziehe meinen imaginären Hut.
Ja, Bud Spencer-Filme haben teilweise, sind auch in Deutschland wegen der Synchronfassung so erfolgreich gewesen in Deutschland, weil die halt noch so viele Sprüche und Gags hinzugefügt haben, die im Original gar nicht da waren. Ich finde aber auch so, wenn wir, ich bin ja eh so ein Originalton-Snob, die Stimme von Liam Neeson, der hat halt so eine ikonische Stimme, dieser Mann, die so tief und so krächzend ist.
Krächzend.
Ja, also die ist so kratzig. Kratzig, ist das Wort. Ja. Nicht krächzend, kratzig.
Ja, das stimmt.
Die macht sehr viel aus.
Voll. Ich finde auch, das muss ich immer dran denken, bei dem Game of Thrones Musical, das hat er ja auch eingesprochen. Also bei diesem Red Nose Day, das ja auch ikonisch ist und meinen Humor geprägt hat.
Mit Coldplay
Mit Coldplay, genau. Und da hat er ja auch das eingesprochen. Da hat man auch schon gemerkt, dass er ein Comedy-Talent hat.
Auf jeden Fall.
Ja, aber vielleicht ist es ja auch eine Inspiration für alle, die sich manchmal nicht so an OV oder sowas rantrauen. Vielleicht lohnt sich der Film dann ja mehr auf OV. Mit deutschem Untertitel kann man das ja auch ausprobieren.
Ja, auf jeden Fall. Und ich persönlich, wie gesagt, ich kann den wirklich empfehlen. Ich fand den persönlich witzig. Ich muss auch sagen, ich habe noch nie in einer PV erlebt, dass so viel gelacht wurde. Ich glaube wirklich, das war die. Aber dann hatte ich auch das Gefühl, okay, wenn der in der PV so gut ankommt, dann muss das ja heißen, dass das beim breiten Publikum das genaue Gegenteil ist.
Ja, man weiß es nie. Ne? Ja. Ich finde, manchmal muss man sich auch umgucken, wer dann alles so in der PV sitzt. Also vielleicht ist es dann ja auch so ein bisschen, ne, dass man ja doch auch sehr homogen ist als Gruppe. Ich bin gespannt. Ich kann mir aber vorstellen, dass das bei Fans von Die Nackte Kanone gut ankommen wird. Wenn du sagst, er schlägt in die ähnliche Kerbe.
Ja.
Und ich würde auch sagen, dass es eine gute Wahl war, Liam Neeson zu casten, einfach weil er ein Sympathieträger ist und weil er ja auch so ähnlich stattlich ist wie Leslie Nielsen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, also Leslie Nielsen und Pamela Anderson sind perfekt gecastet für diesen Film. Du meinst, vor allem auch die. Das ist aber auch ein Meta-Gag des Films. Liam Neeson hat berichtet, dass er immer wieder verwechselt wird mit Leslie Nielsen, weil die Namen so ähnlich sind.
Und true.
Ja. Aber genau.
Nicht so sehr wie also, die.
Liam Neeson und Pamela Anderson sind wirklich perfekt gecastet. Also, ich glaube, wenn es nicht Liam Neeson gewesen wäre, das wäre schon sehr schwierig gewesen, das hier gebührend umzusetzen. Also, er trägt diesen Film sehr stark.
Okay.
Und von daher, meine persönliche Empfehlung habt ihr. Ich fand ihn witzig.
Was vielleicht nicht so witzig ist, ist Together, unzertrennlich. So heißt der deutsche Titel von einem Horrorfilm von Alison Brie, Dave Franco. Die spielen ja auch beide mit. Der ist schon teilweise witzig. Ja. Okay, wieso?
Also es ist ja ein Horrorfilm in erster Linie über ein Paar in ihren 30ern, die sich so ein bisschen auseinandergelebt haben, die so den Beziehungsalltagstrott durchmachen und vielleicht auch schon so mit einer Trennung liebäugeln. Allerdings versuchen sie es nochmal, versuchen sich aufzuraffen und kaufen sich ein Haus zusammen im ländlichen Bereich. Ich weiß nicht mehr, wo genau in den USA sich das Ganze abspielt. Und dort machen sie eine Wanderung und in einer Höhle passieren seltsame Dinge mit ihnen. Und allein vom Poster und vom Titel her und so, da kann man sich ja schon denken, irgendwie werden die beiden auch körperlich vielleicht irgendwie einander näher gebracht.
Mhm. Ich finde das Poster sehr gut.
Ja, es gibt da mehrere. Also vor allem das eine mit dem Auge, wo sie die Augenlider dann so aneinander kleben. Das ist auf jeden Fall sehr creepy.
Wirkt sehr Body-Horror-mäßig.
Es ist sehr Body-Horror-mäßig.
Ja. Okay.
es gibt ja so ein bisschen auch die Geschichten um den Film herum sind ja auch sehr bekannt, dass dieser Film eine riesige Plagiarismusdebatte mit sich führt, weil.
Das habe ich mitbekommen.
Ja, also die Sache ist, Alison Brie und Dave Franco sind auch in echt ein Ehepaar. Und die beiden haben eine Produktionsfirma zusammen. Und dieser Produktionsfirma wurde ein Film gepitcht, nämlich mit genau dieser Idee. Und sie haben ihn wohl abgelehnt. Dann wurde dieser andere Film gemacht. Und jetzt behauptet der Filmemacher von dem anderen Film, dass halt die Idee geklaut wurde. Alison Brie und Dave Franco konnten wiederum beweisen, dass die Idee schon da war, bevor ihnen der Film gepitcht wurde. Das konnte in irgendeiner Form nachgewiesen werden. Das ist auf jeden Fall gerade noch irgendwie sehr in es wird debattiert. Und ich habe keine Ahnung, wie der aktuelle Stand ist. Es gibt auch ein, zwei Details in den Filmen, die sehr ähnlich sind. Von daher, also diese Diskussion, ich wollte es nur mal erwähnen, dass es die gibt. Und der Film ist aber, wie ich persönlich finde, beeindruckend. Also ich finde den wirklich für einen Debütfilm von dem Regisseur Michael Shanks, genau, ist das sehr beeindruckend. Ich finde, zum einen ist es eine überaus realitätsnahe Beziehung. Also natürlich so die Symbolik, die Thematik, die ist sehr offensichtlich. Es geht um Kodependenz, also um so eine Abhängigkeit voneinander in der Beziehung, aber auch um Trennungsschmerz und das halt visuell in Body-Horror-Form sichtbar gemacht. Also so Bindungsängste ins Extreme getrieben und vor allem, wie reagieren zwei so, also Menschen, die so nah miteinander leben, aufeinander, wenn sie plötzlich wirklich, also wortwörtlich aneinander geklebt werden. Das gleichzeitig finde ich auch, also es gibt, wie gesagt, ein paar sehr witzige Szenen auch darin. Die sind auch over the top und die sind auch gezielt over the top. Und es ist auch teilweise, verschlägt sie die Sprache und teilweise kann man auch einfach nur lachen.
Okay.
Also das steckt drin. Das ist, finde ich, eh auch immer so ein Ding von Body-Horror, so à la The Substance und so weiter. Oder Existenz und wie sie alle heißen mögen, diese Filme, Die Fliege und so weiter und so fort. Body-Horror hat ja eh in den letzten Jahren mit Ugly Stepsister und sowas ja auch wieder so ein Revival und kommt gerade wieder komplett ins Kino. Oder Men zum Beispiel. Und ich finde, Body-Horror hat ganz oft, wenn er so komplett ins Extreme getrieben wird, das ist teilweise so absurd, dass einem dann irgendwann nichts mehr anderes übrig bleibt, als halt über die Absurdität des Moments zu lachen.
Ja, das stimmt schon. Ja. Es gibt immer so diesen Überschlagsmoment, wo das, was man sieht, auch so vielleicht einem in einem sowas Bestimmtes auslöst, dass man irgendwie dem so zuwider ist oder so. Und ich finde, das löst dann oft auch so nervöses Lachen aus. Also ich finde auch, dass der Film oder dass der Stoff wirkt so, als gäbe es da viele abstoßende Momente vielleicht auch. Und ich finde die Idee aber richtig cool. Ich habe richtig Bock auf den Film.
Ja.
Ich finde auch, dass es ja so ein sehr naheliegend vielleicht, also ne, das ist ja so eine sehr, sehr einfache Übertragung von einer Kodependenz auf eine körperliche Dependenz.
Ja.
Deswegen bin ich gespannt, wie der Film das umsetzt oder auch wie das visuell umgesetzt ist, weil so ein Body-Horror-Film lebt natürlich auch von den Effekten. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, habe ich gerade also vergessen, aber ja.
Die sind gut umgesetzt. Ich finde, man merkt auch, also es hilft der Chemie des Films sehr, dass halt Alison Brie und Dave Franco halt auch in echt so also verheiratet sind. Also von daher ist diese Figurenkonstellation auch extrem glaubwürdig und auch eh von beiden sehr toll gespielt. Also er spielt so einen Typen, der in einer Rockband spielt, die so kurz davor sind, so den großen Durchbruch zu haben. Und er arbeitet noch komplett daran und will und will und will. Sie ist Lehrerin und ist eigentlich so ein bisschen auf so ein sehr geordnetes, ordentliches Leben aus. Und das ist halt so ein Riesenkonflikt in deren Beziehung, weil er halt immer noch von dieser Rockmusikerkarriere träumt und das und dann aber halt mit der Realität konfrontiert wird, dass es halt eventuell nichts damit werden könnte. Und das ist alles einfach sehr glaubwürdig. Allerdings fand ich die Figuren stellenweise dann doch auch ein bisschen anstrengend. Also, ja, ich finde den Film sehenswert, auf jeden Fall. Ich fand allerdings auch, dass es in den letzten Jahren, sorry, ich habe ein bisschen gespuckt. Ich fand, dass es in den letzten Jahren aber auch bessere Body-Horror-Filme gab. Also ich hätte jetzt zum Beispiel so ein The Substance schon darüber eingeordnet, um ehrlich zu sein.
Okay.
Ich bin auch ein großer Fan von Color Out of Space. Ich finde auch, der ist so in der Corona-Zeit so ein bisschen untergegangen. Es war so der letzte Film, der lief, bevor die Kinos irgendwie dicht gemacht haben vor irgendeinem Lockdown. Ich weiß auch nicht mehr. Color Out of Space ist auf jeden Fall durch die Corona-Zeit so ein bisschen untergegangen mit Nicolas Cage, die H.P. Lovecraft-Verfilmung. Den finde ich auch extrem sehenswert.
Ja, das kann ich. Da kann ich nur zustimmen. Ich finde auch, dass dieses Konzept, was ich eben noch sagen wollte, hat mich auch richtig an Queer erinnert.
Oh ja.
Ein paar Szenen in Queer.
Und Queer finde ich auch besser.
Findest du besser, okay.
Aber ihr mochtet Queer auch nicht so.
Ja, ich mochte Queer nicht so. Ich finde, der war für mich so zu durcheinander gewürfelt, also mit diesen drei. Also ich fand die unterschiedlichen Eskapaden im Film fand ich unterschiedlich gut. So also ein bisschen wie bei Kinds of Kindness. Ich finde, das zieht sich so ein bisschen bei mir durch, immer wenn so es Episoden gibt, dass ich manchmal denke, ach ja, die eine könnte man rauskürzen. aber trotzdem würde ich sagen, dass du genug gesagt hast und mir genug Lust gemacht hast auf Together.
Ja.
Ich werde den definitiv noch sehen. Als letztes startet auch noch Chief of War auf Apple TV. Das ist eine Serie mit Jason Momoa, der auch in der Stoffentwicklung beteiligt war. Das ist richtig schlimm jetzt, dass Jonas nicht hier ist, um über diese Serie zu reden, weil er liegt mir damit seit Wochen in den Ohren. Ich weiß. Chief of War soll richtig gut sein. Er fand die Serie super. Das hat er mir hinter den Kulissen gesagt.
Ja.
Er wird hoffentlich noch drüber sprechen, wenn er aus dem Urlaub wieder da ist.
Es geht irgendwie um hawaiianische Inseln und ihre Vereinigung aus der Perspektive der Natives. Und es geht um einen hawaiianischen Kriegshäuptling, der ja irgendwie an einem blutigen Feldzug da beteiligt ist.
Ja, also Jason Momoa spielt diesen Kriegshäuptling. Und, ja.
Genau. Und das klingt alles schon auch sehr cool und sehenswert. Jonas hat sie gesehen und empfiehlt sie. Ist jetzt aber halt nicht hier, um etwas weiter ausführlich drüber zu sprechen. Wobei man sagen muss, der hat auch in vergangenen Podcasts immer wieder gesagt, dass Chief of War, dass er darauf wartet, dass die mal öffentlich startet, sodass man auch mal mit mehr Leuten drüber reden kann.
Ja, ja, das ist eine richtige moderne Tragödie, dass wir jetzt nicht gemeinsam drüber sprechen können. Ich werde sie definitiv angucken. Ich mochte ja auch so Shogun, also ich liebe ja so historische Serien oder historische Stoffe. Und ich habe den Teaser gesehen und den Trailer und fand, das sah richtig geil aus. Also es war wirklich inszenatorisch. Sieht die Serie sehr gut aus, also wie viele Apple-TV-Serien. Ja. Ich glaube, da wurde richtig viel Geld reingesteckt und das sieht man. Und das wird auch die meiste Zeit auf dieser nativen Sprache unterhalten die sich. Das ist auch so eine Parallele zu Shogun, wo es ja auch viel so dieses altertümliche Japanisch gab. Mhm. Und da wird auch dann viel wieder mit Untertiteln gearbeitet. Und das alleine ist ja so ein Teil der Immersion, der bei vielen anderen historischen Stoffen fehlt, wo es dann alle Englisch reden, obwohl das dann irgendwie nicht so sein sollte.
Oder Russisch mit Akzent.
Russisch mit Akzent. Und deswegen, alleine deswegen würde ich Chief of War schon ein paar Pluspunkte geben.
Ja. Ich habe auch Shogun noch nicht gesehen. Ich weiß, Schande über mein Haupt. Ich weiß. Aber es gibt so viele Serien. Ich freue mich jetzt halt auf Alien Earth so sehr.
Ich habe Bock auf Alien. Das kann ich auch voll verstehen. Ja. Das ist ja auch alles so cool, was man vorhin schon bisher gesehen hat darüber. Großes Serienjahr, finde ich. Aber auch mit Together habe ich einen neuen Film auf meiner Watchlist. Juhu.
Und ich Derry Girls.
Stimmt.
Nee, Shiva Baby.
Und Shiva Baby.
Shiva Baby, ja.
Derry Girls aber bitte auch.
Ja.
Dann treffen wir uns hier nochmal, wenn wir das alles geschaut haben.
Oh, und du musst Muppets die Weihnachtsgeschichte eigentlich gucken.
Das ja, aber jetzt noch nicht. Das mache ich dann im Dezember, Leute.
Ja, auf jeden Fall.
Das wäre wirklich auch kriminell, wenn
das
man
stimmt.
Jetzt im Muppets Hochsommer, die Weihnachtsgeschichte
in kurzer Hose auf der Couch sitzen und Muppets die Weihnachtsgeschichte gucken.
Nee, nicht mit
bei 30
mir.
Grad.
Nicht mit mir.
Ja.
Okay, ihr könnt aber diesem Podcast ein Like geben und uns sonst auf Spotify folgen und eine gute Bewertung auf allen Plattformen geben. Das hilft uns sehr. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion Jonas Ressel, Marius Stolz, Xenia Popescu, Lennart Schmitz, Alperka Turfan. Aufnahme, Kamera und Schnitt Rosa Husemann, Patrick Hochnadel. Grafik und Design David van Steppold. Jingle, Rahim Erbil. Setbau und Design, Rüdiger Guy, Benedikt Lange. Stimme im Intro und Trenner, Engelbert von Nordhausen und Patrick Roach.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
So, Freunde, jetzt mal kurz alle zusammenreißen. Ich habe hier einen Podcast. Brauche ein Logo, alles drum und dran. Hat jemand schon mal einen Vorschlag für einen Anstrich?
Rot. Ja, du musst gleichzeitig.
Ja, kannst du nicht 3, 2, 1 sagen?
Arschlöcher, wirklich.
Ich dachte sofort. Das klappt ja mega. Warte, sagst du 3, 2, 1?
Ich sag jetzt 3, 2, 1.
Okay.
Tom, bei dir passt auch alles?
Oberbeleuchter, BeleuchterInnen drumrum, alle über Funk.
Ach, das läuft über Funk. Können wir ja schon mal mit dem Trailer starten, wa? Na gut. 3, 2, 1. Moin, mein Name ist...
Entschuldigung, können wir noch mal kurz das Licht? Das Scheiße hier gerade.
Hä, wofür brauchen wir jetzt Licht? Ist doch nur ein Audio-Trailer. Egal. Mein Name ist Hank und in meinem Videopodcast Hank's Corner bekommt ihr spannende Geschichten mit unterschiedlichen bekannten Gesichtern aus der Internetpopkultur.
Also, guck mal, das finde ich ein bisschen respektvoll.
Und dich geht's doch gar nicht.
Warte mal, Nico. Ja, ja, aber das Tobi, das ist mein Freund, ja, warum lachst du jetzt bei ihm?
Er ist auch unser Freund.
Ich lache mit ihm. Ob YouTuber, TikToker, Streamer oder Musiker.
Sie haben sich dann angefangen, so ein bisschen Sorgen zu machen, als es dann halt echt viel Geld wurde und ob das halt alles so legal ist und ob das alles so in Ordnung ist.
Bei diesem Podcast ist alles und für jeden etwas dabei. Jeden Mittwoch neu auf allen Podcast-Plattformen und in den ARD-ZDF-Mediatheken.
Ich glaube, ich hab da, glaube ich, Schulden oder so.
Nein! Nein! Und lade dich ein! Ich halte euch den Campingstuhl frei und freue mich auf euch. Bis bald in der Corner.
Das war ein Podcast von Funk.